Du ländle meine teure Heimat, ich singe dir.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik in Feldkirch und
Moritz Moser aus Feldkirch.
In Feldkirch, weil ich sitze dem Moritz gerade fast gegenüber. Wir haben ein bisschen improvisiert in unserem Setting. Ich sitze, welcher Winkel ist das? 90 Grad.
Ja, ein rechter Winkel.
Ich sitze im rechten Winkel von Moritz entfernt, weil ich bin hier im wunderschönen Vorarlberg und habe mir das jetzt so ein bisschen mal vor Ort angesehen, diese World in Vorarlberg, die laut Hubert Gorbach vielleicht für manche too small ist. Ich finde sie gar nicht so small. Aber Moritz, ihr seid ja auch nicht die Smallsten, ihr seid ja nicht das kleinste Bundesland.
Nein, wir sind das zweitkleinste. Ich glaube, zwei sehr nette Lehrerinnen, glaube ich, waren es, die einmal ein Buch darüber gemacht haben, die sie das zweitkleinste genannt haben.
Was mir als Wiener gleich aufgefallen ist, ist, es war relativ viel Polizei da. Warum?
Ja, es war überraschend viel Polizei noch da. Es war vor ein paar Tagen eine Bundesheerübung, an der sich auch die Polizei beteiligt hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch eine Nachwirkung davon war. Gestern war auf jeden Fall relativ viel Bundespolizei noch in Feldkirch. Ja, man hat eine Migrationsströme-Abwehrübung gemacht und auch Antiterrorübung und eine Amok-Übung haben sie auch noch gemacht. Also es war wirklich für die Einsatzkräfte, glaube ich, eine sehr intensive Woche.
Aber warum eigentlich das Bundesheer? Weil der Schutz der Grenze ist ja eigentlich Sache der Polizei. Intuitiv würde man ja glauben, es ist Sache vom Bundesheer, war es ja auch relativ lang, aber jetzt ist ja das eigentlich nur eine Hilfsaufgabe und es gibt ja auch keinen Assistenzeinsatz des Bundesheeres, gerade nicht an der Grenze zur Schweiz und zu Liechtenstein. Warum ist da das Bundesheer dann überhaupt dabei?
Das Bundesheer hat geübt, dass es einen Assistenzeinsatz geben könnte. Also wenn man sich die Pläne anschaut, und das wurde natürlich nicht so direkt kommuniziert, aber darf man davon ausgehen, dass der Hintergedanke der war, dass es einen nicht aufhaltbaren Migrationsstrom aus Italien über die Schweiz nach Deutschland gibt. Und man versucht, das Weiterströmen der Menschen durch Feldkirch nach Tirol zu verhindern.
Ja, was mir dann nämlich auch aufgefallen ist, ist, dass es anscheinend so etwas gibt, das sich Stadtpolizei nennt, was man als Wiener ja nicht kennt. Das klingt für mich fast schon wie aus so einem mittelalterlichen, aus einer mittelalterlichen Beschreibung, so die Stadtpolizei. Was ist denn das? Ich hätte mir gedacht, das ist immer die Bundespolizei oder immer die Landespolizeidirektion als gelernter Wiener. Und auf einmal kommt man nach Feldkirch und ich lerne, es gibt so etwas wie eine Stadtpolizei. Was ist eine Stadtpolizei?
Die Stadtpolizei ist tatsächlich sehr alt. Die gibt es teilweise schon seit dem 18. Jahrhundert in Vorarlberg. Die Hälfte aller österreichischen Gemeindesicherheitswachebediensteten arbeitet sogar in Vorarlberg. Also das ist hier ein sehr starkes Phänomen. Die Gemeinden übernehmen die Sicherheit bis zum gewissen Grad dadurch selber. Das sind bewaffnete Wachkörper, die sind auch uniformiert. Die nehmen Aufgaben nach dem Sicherheitspolizeigesetz, aber auch nach der StPO wahr. Es gibt so informelle Absprachen mit der Bundespolizei, dass man zum Beispiel, ich glaube, alles, was über Raub ist oder Raub macht, schon die Bundespolizei, dass sie eher die kleinen Geschichten machen. Aber wenn die jetzt irgendwo dazukommen, sind die natürlich genauso Ansprechpartner wie alle anderen auch. Und sie sind auch die einzigen, die Zwangsgewalt bei der Vollziehung von ortspolizeilichen Verordnungen anwenden dürfen.
Ja, aber kommt sich dann die Landespolizei und die Stadtpolizei in die Quere?
Die Bundespolizei und die Stadtpolizei kommen sich eigentlich nicht wirklich in die Quere, in dem Sinn, dass die ja gemeinsame Leitstelle haben, die auch dann anruft und sagt, hey, die Bundespolizei, wir haben keine Streifen mehr, könnt ihr bitte hinfahren, und sind dann entsprechend auch froh, wenn da die Stadtpolizei, die Gemeindesicherheitswache auch eingreift. Das ist etwas, was es natürlich in Wien gar nicht geben könnte, weil in Wien die Landespolizeidirektion Sicherheitsbehörde erster Instanz ist und in Gemeinden, in denen das der Fall ist, und das sind die meisten Statutarstädte, darf von einer anderen Gebietskörperschaft kein Wachkörper errichtet werden.
Eben, weil Wien ist zwar auch Gemeinde, aber man würde jetzt keine Gemeinde- oder Stadtpolizei in Wien sehen oder wahrnehmen. Also habe ich mir jetzt auch kurz gedacht, Moment einmal, das klingt schon fast wie so eine rivalisierende private Sicherheitswache in Feldkirch.
Ja, die Entwicklung ist sehr spannend, weil die kommt ja auch aus der Monarchie natürlich. Dort hat man dann schon angefangen, in den größeren Städten der Monarchie zentrale Wachkörper des Staates zu errichten. Da kommt ja auch die ursprüngliche die Sicherheitswache, die spätere Bundespolizei her. Die haben dann auch eigene Behördenstrukturen hinterlegt gehabt Und da wollte man dann das auch teilweise nicht, dass da die Gemeinden eigene Wachen haben. Ich glaube, dass man die dann teilweise auch übernommen hat im Laufe der Geschichte. Dann in den 30er Jahren ist dann die Sicherheitsbehördenstruktur noch einmal überarbeitet worden. Da hat es dann die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit gegeben, die damals im Bundeskanzleramt angesiedelt war. Und man hat es halt immer stärker zentralisiert. Aber so ganz ursprünglich muss man ja verstehen, dass es eigentlich nur diese Form von Landbüttel, hat man es wahrscheinlich nicht genannt, aber halt sehr niederschwellige Behördenstruktur im Sicherheitsbereich auf Gemeindeebene gegeben hat. Und das Große hat eigentlich alles das Militär gemacht. Das heißt, die Sicherheitsstruktur ist in Kontinentaleuropa aus dem Militär herausgewachsen. Und daher auch die Bewaffnung. In Großbritannien ist die Sicherheitsstruktur nicht aus dem Militär herausgewachsen. Da hat es einmal einen größeren Zwischenfall gegeben, der sich Peterloo nennt, wo die Kavallerie gegen Demonstranten angeritten ist. Und seitdem haben die Briten eine ganz große Phobie vor dem Einsatz bewaffneter Kräfte. Deshalb ist die britische Polizei in der Regel auch nicht bewaffnet. Und bei uns war es dann so, dass man nach der Französischen Revolution diese Sicherheitsstruktur aus Frankreich kopiert hat, wie man sehr viel überhaupt aus Frankreich übernommen hat, was Behördenstrukturen betrifft. Staatsanwaltschaft, auch eine französische Erfindung. Und da hat man dann die Gendarmerie gegründet, die ja deshalb Gendarmerie heißt, weil sie eine französische Erfindung war und die bis 1918 dann Teil des Heeres war, deshalb auch immer grau uniformiert. Und dann nach Saint-Germain hat man die aus dem Heer, oder eigentlich schon davor, hat man die aus dem Heer herausgelöst. Das war einerseits natürlich auch ein Wunsch der
Sozialdemokratie. Also nach 1918, 1919, nur genau. Kurz als Zwischenbemerkung, also nach dem Ersten Weltkrieg, Vertrag von Saint-Germain, damit wir zeitlich uns auch kurz orientieren.
Genau, hat man dann die Bundesgendarmerie quasi als zivilen Wachkörper etabliert. Aber dieses Granatenabzeichen haben die ja noch immer gehabt. Das kommt aus dieser militärischen Geschichte heraus. Also diese flammende Granate war ja das Chorabzeichen der Bundesgendarmerie. Und das ist dann unter Schwarz-Blau 1 unterm Ernst Strasser ist das dann zusammengelegt worden mit der Polizei. Und dadurch gibt es halt in Österreich nur noch Polizei, was ein bisschen zur Verwirrung führt, da eben mit Stadtpolizei und so weiter. Aber früher, wenn du gesagt hast, der Polizei oder Gendarmerie, hat jeder gewusst, was er meint, weil bei uns in Feldkirch hat es nur die Polizei gegeben, das war die Stadtpolizei und das andere war eben Gendarmerie. Und in Wien hat es halt nur die Polizei gegeben und die war halt vom Bund in dem Fall. Aber es war die Unterscheidung natürlich leichter zu treffen, als sie noch nicht gleich geheißen haben.
Das war für mich als Kind immer verwirrend, wenn ich außerhalb der Wiener Stadtgrenzen war und dann auf einmal sehe so etwas, eben da steht dann Gendarmerie. Ich weiß nicht mehr, ob die Autos auch anders ausgeschaut haben. Ja,
die waren, also die
waren noch rot, einen roten Streifen
haben die noch gehabt. Ja, haben einen roten Streifen drauf gehabt und es ist natürlich Bundesgendarmerie, Gendarmerie drauf gestanden. Sie haben auch Blaulichter, glaube ich, gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Wiener Polizei hat Runde gehabt und die Gendarmerie andere, aber die Autos haben ein bisschen anders ausgeschaut. Und die Uniformierung war eben die Bundessicherheitswache, AK Bundespolizei, war grün uniformiert und die Gendarmerie grau, feldgrau, nach dem Heeresmuster eben.
War immer schwer verwirrend. Und was ich mir dann auch noch gedacht habe, ist, jetzt gerade sieht man den Unterschied nicht, oder man sieht ihn fast nicht zwischen Stadt und Bund. Also woran erkennt man es?
Ja, man sieht ihn, wenn man ein bisschen nerdhaft veranlagt oder familiär vorbelastet ist, dann erkennt man das zum Beispiel am Kappensteg, der bei der Gemeindesicherheitswache blau ist und bei der Bundespolizei rot. Und auch die Wappen natürlich, die Gemeindesicherheitswache führt nicht das Bundeswappen, sondern da ist auf der Kappe ist vom Städtebund drauf und auf den Uniformen selber das der jeweiligen Gemeinde.
Und das Kennzeichen am Auto ist anders, hast du mir erklärt.
Genau, die Bundespolizei hat ihre eigenen BP und die Gemeindesicherheitswachen führen ein normales Autokennzeichen vom jeweiligen Bezirk.
Und wer ist dann zuständig für die Sperrstunde? Weil wir sind ja gestern in einem Lokal gesessen und dann war auf einmal 12 Uhr Sperrstunde an einem Wochenendabend. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass so früh Sperrstunde ist. Wer ist denn da zuständig, wenn jetzt nicht eingehalten wird? Wer kommt denn an? Die Sittenpolizei oder wer ist denn die Sittenpolizei? Die Stadtpolizei? Die
Sittenpolizei ist tatsächlich ein Kompetenztatbestand und keine Polizeieinheit.
Das musst du jetzt erklären.
Also ein Kompetenztatbestand ist halt etwas, wofür jemand zuständig ist. Und für Sittenpolizei sind die Länder in Gesetzgebung zuständig. In der Vollziehung machen sie das meistens eben über die Bundespolizei, aber auch über die Gemeindesicherheitswachen. Und Sittenpolizei ist aber so Sachen wie, man darf nicht nackert durch die Straßen laufen und Prostitution.
Und was war das genau? Da war ja irgendwas in Vorarlberg, das ist Tanzverbot.
Ah ja, das ist, könnte man auch unter, ja, es war glaube ich sogar auch Sittenpolizei, ja, das Twist-Tanzverbot, das ist, waren die anzüglichen Tänze, oder wie man das nennt. Also das Vorarlberger Sittenpolizeigesetz ist etwas antiquiert. Man nennt ja Prostitution dort auch gewerbliche Unzucht. Und die ist in Vorarlberg nur gestattet in Bordellen und Bordelle werden keine genehmigt. Das ist auch ein smarter Move, weil die Bürgermeister für die Genehmigung von Bordellen zuständig sind und kein Bürgermeister wird sich das natürlich antun. Obwohl der Bregenzer Bürgermeister gesagt hat, zu einer Landeshauptstadt gehört der Puff dazu, aber bis jetzt hat sich noch keiner traut, das zu beantragen.
Wann hat er das gesagt?
In einem Interview vor ein paar Monaten.
Ach, wirklich? Zustände sind das. Ist Vorarlberg auch ein besonders konservatives Bundesland? Es ist ja zumindest ein arbeitsames Bundesland. Ist es auch ein im österreichischen Vergleich besonders konservatives Bundesland?
Das ist die Frage, was ist konservativ? Also ich habe in Ostösterreich eine andere Form von Konservativismus kennengelernt, als wir sie in Vorarlberg haben. Vorarlberg ist sicher gesellschaftlich insofern konservativer, als man schon ein traditionelles Familienbild hat. Aber nicht in dem Sinn, dass man jetzt wahnsinnig zum Beispiel schwulenfeindlich wäre oder so. Ich habe da Vorarlberg eigentlich immer als ein bisschen weltoffener angesehen als andere Bundesländer, was solche Themen betrifft. Bei Abtreibung mag es in die andere Richtung gehen, aber gleichzeitig, wenn es wieder um Kulturfragen geht, um Kunstfragen und so weiter, da war Vorarlberg eigentlich immer vorne dabei und das Kunsthaus in Bregenz zum Beispiel hat immer einen sehr guten Ruf genossen, auch international. Also das haben wir vielleicht ein bisschen weniger provinziell, als man das sich jetzt vorstellen würde, wenn man jetzt sagen würde, rundweg, das ist ein konservatives Land. Es ist halt auf seine Art konservativ und auf seine Art auch wieder nicht.
Gibt es da nicht auch einen FPÖ-Bürgermeister, der im Vergleich mit der Bundespartei oder anderen FPÖ-Politikern relativ liberal ist?
Der Dieter Ecker, ja, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die er da genommen hat, weil er war ja früher Landesparteichef und auch Landesstatthalter und dann später Landesrat in einer Koalitionsregierung mit der ÖVP. Und dann hat er sich in einem Wahlkampf mal mit einer unsäglichen Aussage gegenüber dem Hanno Löwy, dem Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, vergriffen, wo er ihn einen Exiljuden genannt hat. Daraufhin hat ihm die ÖVP dann die Koalition gekündigt. Und er hat sich dann aber auch entschuldigt und der Löwy hat diese Entschuldigung auch angenommen und er ist dann in weiterer Folge zum Bürgermeister von Hohenems gewählt worden und das, soweit ich das mitbekommen habe, ist das Einvernehmen zwischen Jüdischem Museum und dem Herrn Bürgermeister vorhanden und auch ansonsten hat er doch eine Amtsführung, die man jetzt von einem durchschnittlichen FPÖ-Bürgermeister wahrscheinlich nicht erwarten würde, inklusive Regenbogenfahnen, die man raushängt oder Flüchtlinge, die er bereit ist aufzunehmen und solche Aktionen.
Zurück zur Abtreibungsdebatte. Nicht, dass ich dieses Fach jetzt unbedingt aufmachen möchte, aber es heißt, in Vorarlberg ist ja jetzt der letzte Arzt, der Abtreibung noch durchgeführt hat, in Pension gegangen. Und das ist jetzt also faktisch nicht möglich, auf geregelten Wege innerhalb Vorarlbergs eine Abtreibung durchführen zu lassen. Das hat ja ziemliche Debatte ausgelöst.
Es gibt jetzt mittlerweile einen Kompromiss, der vor kurzem präsentiert worden ist. Also was heißt Kompromiss? Die ÖVP hat da eingelenkt. Das war immer eigentlich ihre Doktrin, dass es keine Abtreibungen an Landesspitälern gibt. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass es eine Lösung auf dem Areal eines Landesspitals gibt, weil man halt auch die Problematik hat, dass da Leute, die halt charakterlich ein bisschen schwierig sind, meinen, vor diesen Institutionen demonstrieren zu müssen und da die Frauen unter Druck zu setzen. Und wenn man das auf dem Areal eines Landesspitals macht, dann hat man da das Hausrecht und kann die Leute wegweisen. Und deshalb wollte man es am Areal machen, aber räumlich getrennt. Das war dann der Kompromiss. Dann hat sich leider ergeben, dass das halt nicht so schnell umsetzbar ist, sondern eine Zeit lang dauert. Und dann war die Frage, was macht man jetzt dazwischen oder zwischen der Pensionierung dieses Arztes und der neuen Möglichkeit zur Abtreibung. Und mittlerweile ist es eben so, dass man gesagt hat, bis diese Regelung da ist, macht man es im Spital. Und das, glaube ich, ist auch mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr geschehen, weil es der ÖVP wahrscheinlich ein sehr unangenehmes Thema gewesen wäre, wenn man das in den Wahlkampf mitgebracht hätte.
Man bekommt, wenn man hier ist, auch ein anderes Gefühl für Raum. Also einerseits sind da Berge, ich habe Schnee gesehen, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Schnee sehen würde, zwar in der Ferne, aber zumindest optisch wahrnehmbar. Und man ist auch relativ schnell, ich glaube in Zürich, wie lange braucht man nach Zürich von hier aus?
Das kommt darauf an, ob man den Zug oder das Auto nimmt, aber ich glaube, man ist in 2 Stunden dort.
Ja. Ja, also jedenfalls wesentlich schneller als nach Wien. Da ist ja Wien dann gefühlt wirklich weit weg. Also ich habe den schnellstmöglichen Zug genommen, das waren 6 Stunden 17, mit ein bisschen Verspätung waren es circa 6 Stunden 25. Und das ist ja noch schnell, also im Vergleich zu früher. Wie lange hast du früher noch gebraucht? Das war ja mal, du kennst sicher Zeiten, wo die Zeit nochmal eine andere war, die
ja, Dauer. Ich habe ja 15 Jahre in Wien gelebt und als ich angefangen habe zu studieren, hat die Zugfahrt, glaube ich, schon 7 Stunden 20 Minuten gedauert. Und jetzt sind 6 Stunden 15 mit dem schnellsten Railjet, wenn ich es richtig im Kopf habe.
6 Stunden 17.
Ja, das ist halt schon eine Verkürzung natürlich. Aber es ist eine andere Welt und ich habe das auch erst wieder so verinnerlichen müssen, als ich hergezogen bin. Weil in Wien, da kriegt man halt slowakische und tschechische Radiosender rein und in Vorarlberg halt französische. Und dann meine Frau hat dann mal gesagt, sie will jetzt mal ins Elsass fahren. Und ich sage, da fahre ich sicher nicht hin. Das ist ja so eine ewige Strecke. Und dann sind wir draufgekommen, glaube ich, es ist unter 3 Stunden, ist man in Frankreich von Vorarlberg aus. Also es ist halt schon ein anderer Kreis, in dem man sich bewegt. Auch jetzt urlaubstechnisch zum Beispiel, wir sind an die ligurische Küste in den Urlaub gefahren mit dem Auto. Und das würden wir jetzt von Wien aus auch ja nicht machen.
So, jetzt wieder zu den großen Fragen. Sind die Vorarlberger eine Nation? Weil die Tiroler sind es laut Kelsen und wir haben es alle bei Corona spätestens mitbekommen, die sind wirklich eine Nation. Was für eine ist eine andere Frage. Aber sind die Vorarlberger auch eine Nation? Also, weil was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, als ich mein Bier bestellt habe und ich habe einen Vornburger bestellt, hat der Kellner mich gleich, ich weiß nicht, ob es zurechtgewiesen war, aber zumindest darauf hingewiesen, was hat er gesagt, wir sind da nicht in Oberland?
Er hat gesagt, wir sind da nicht im Oberland, wir sind im Walgau, was eigentlich nicht stimmt, weil Fächer nicht zum Walgau gehört. Aber er hat halt einen Scherz gemacht, weil sie bieten Fraßtanzer an, was das Fächerker Hausbier ist, mehr oder weniger. Aber im Oberland generell, und das ist die Region zwischen Fächer und Kummenberg, wobei manche eben den Walgau bis Bluden so zum Oberland zählen, aus mir eher unerfindlichen Gründen, aber okay, wird generell Vornburger getrunken, das aus Bludenz kommt, in Fächerkirch eher Fraßtanzer, das aus Fraßtanz kommt und alles, was nördlich vom Kummenberg ist, was man als Unterland bezeichnet, weil am Unterlauf des Rheines gelegen, dort trinkt man eher Mohrenbräu.
Jetzt aber zurück zur Frage, sind die Vorarlberger eine Nation oder nicht?
Ach so, ja, schwierige Frage. Ich finde, der Nationsbegriff ist halt auch starken Wandlungen unterworfen und vielleicht wird ein bisschen inflationär auch gebraucht. Ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren einmal in Kanada und dann sind wir mit dem Auto nach Quebec gefahren und dann plötzlich über der Autobahn war so ein großes Schild und dann steht La Capitale Nationale und das war halt nicht Ottawa, sondern Quebec, weil die sich halt als Nation verstehen und auch mittlerweile definieren. Und jetzt ist halt der Kanada eine Nation aus Nationen und in Großbritannien
ja,
ist
ja, es ja da gibt es einen ganz berühmten völkerrechtlichen Fall, wo der Charles de Gaulle nach Quebec gereist ist und dann im Rahmen seines Staatsbesuchs gesagt hat, vive le Québec libre. Und das hat der kanadischen Regierung natürlich überhaupt nicht gefallen. Und das ist ein klassisches Lehrbuchbeispiel für einen Verstoß gegen das völkerrechtliche Interventionsverbot, nämlich, dass ein Präsident nicht dazu aufrufen soll, ein Volk sich abzuspalten und sich nicht einmischen darf zu weit in die Angelegenheiten eines anderen Staates, in dem Fall konkret in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates. Ebenso ein Aufruf, sich abzuspalten, wenn ein Präsident dahin reist, noch dazu ein französischer Präsident, und dann sagt, vive le Québec libre. Das wurde von Kanada als Intervention verstanden und dementsprechend wurde auch diese Reise, dieser Staatsbesuch relativ schnell auch wieder beendet. Nur ganz kurz als Zwischenbemerkung, weil du eben Quebec ansprichst.
Es hat einmal einen Fall gegeben, glaube ich, wo Mitt Romney dann im Präsidentschaftswahlkampf gegen Obama nach Großbritannien gereist ist, weil die amerikanischen Präsidentschaftsbewerber versuchen, sich dann ja immer ein internationales Profil zu geben, wenn sie keines haben. Und dann hat er dann irgendwie Großbritannien als Nation bezeichnet und das hat man ihm dann irgendwie um die Ohren gehabt, weil er gesagt haben, das ist keine Nation, sondern da gibt es halt England, Wales, Schottland und die Iren und was auch immer. Aber es gibt auch Leute, die dann wieder the British Nation of Nations oder was auch immer oder a Nation of Communities, a Community of Communities, bla bla bla. Es ist, ja, was sind die Vorarlberger? Sind die Vorarlberger denn ein Volk? Ja, natürlich. Rechtlich ist es einfach zu erklären. Oder? Rechtlich haben wir Landesvölker und ein Bundesvolk und
Das, ja, aber die Wiener zum Beispiel verstehen sich, glaube ich, nicht als Landesvolk wiederum. Na, also bei Städten sagt man nie, es gibt nie eine Nation, die eine Stadt ist, obwohl Städte teilweise von sehr vielen Menschen bewohnt werden, aber niemand würde sagen, die Wiener sind eine Nation, die New Yorker sind eine Nation, die Münchner sind eine Nation, die Berliner sind eine Nation, die Pariser sind eine Nation, immer so weiter. Aber Bundesländern und einzelnen Regionen dann wiederum schon.
Ja, weil Städte halt selten kulturell so gewachsen sind, sondern sehr stark auch vom Wandel leben und vom Input, der von außen hereingetragen wird. Und eben per se multikulturell sind, weil sie halt auch wie Wien eine Weltstadt sind. Und da gibt es halt viel Veränderung in Vorarlberg, da sind die Leute alle miteinander verwandt. Also meine Familie hat 1934 in diesem Dorf, in dem wir uns gerade befinden, ein Haus gebaut und für manche sind wir sicher immer noch die Zugezogenen. Also es ist halt eine andere gesellschaftliche Dynamik und daher natürlich auch eine stärkere Identität in den Gebieten, wo halt weniger Zuzug ist, wobei Vorarlberg da insgesamt sehr schwierig zu verorten ist, weil es halt so eine seltsame Mischung aus Urbanität und Ruralität ist. Wir sind ja auch neben Innsbruck und Wien die einzige urbane Zone in Österreich, laut, glaube ich, keine Ahnung, Eurostat.
Wer sind wir?
Die Vorarlberger, das Rheintal.
Das ganze Rheintal gilt als urbane Zone.
Ja.
Für mich als Wiener sieht es hier nicht sehr urban aus.
Ja, ich meine, gehen wir nach Dornbirn in die Innenstadt auf den Marktplatz. Das schaut alles sehr nett und beschaulich aus, aber die haben auch 50.000 Einwohner und sind die 10. Stadt Österreichs. Es ist nicht sehr urban, die Leute sind halt zugezogen. Und sagen wir mal, wenn man jetzt in Wien hat man dann halt irgendwann das ganze Mittelalter abgerissen und in der Gründerzeit eine mondäne Weltstadt hingestellt. Das würde man heutzutage einfach nicht mehr machen. Wir leben in einer Demokratie. Da kommt nicht der Herrscher und sagt, das ist mein Wille. Und dann reißt man das ganze Mittelalter ab. Das würde aus Denkmalschutzgründen gar nicht mehr gehen. Geschweige denn, dass es natürlich furchtbar wäre, das jetzt alles zu verlieren. Aber wir werden jetzt nicht die Dornbirner Innenstadt abplanieren und dann dort ein Zentrum hinbauen, dass die Stadt also ausschaut, als hätte sie 50.000 Einwohner. Das sind halt.
Was auch gut ist, ich war vor wenigen Wochen in Bukarest, wo man auch sehr viel, wie du sagst, abplaniert hat für diesen riesigen Präsidentenpalast oder eben diesen Ceausescu-Palast. Und gleichzeitig hat man dann halt auch so eine riesen Straße gebaut, die dorthin führt, weil die irgendwie so begeistert waren von Paris und wollten auch so eine Champs-Élysées, also oder eine Art Prachtstraße haben, die direkt zu diesem Palast führt. Da ist man ja froh, dass das nicht einfach so bei uns geht, dass man da eine Stadt so radikal verändert und dann auf einmal noch letzte Überreste einer Altstadt hat, vor allem wenn sie aus dem Mittelalter ist, das ist ja dann auch schade drum. Aber nur das ist mir gerade eingefallen, wie gesagt, das abplaniert und man dachte, ja, in Rumänien und in der Zeit von Ceausescu hat man das schon gemacht. Und jetzt hat man da dieses Riesending, das nur als Zwischenbemerkung, das übrigens jedes Jahr stark absinkt, weil es so enorm schwer ist und auch sehr schwer instand zu halten ist und niemand weiß, was irgendwie, das geht ja auch ein paar Stockwerke nach unten, wo angeblich Folterkeller und alles Mögliche sind. Das ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber ich stelle mir vor, dass das, was man den Touristen zeigt, der Teil ist, der gut instand ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie da teilweise die Räume aussehen, weil es einfach unmöglich ist, dieses Gebäude voll und ganz A zu nutzen und B auf instand zu halten.
Ja, vor allem ist es zwar nicht Rumänien, aber wir haben auch Absenkprobleme in dem einen oder anderen Gebiet, weil gerade im Unterland sehr viel sumpfig ist und eine größere deutsche Baumarktkette hat da mal in Hohenems ein großes Zentrum hingestellt von ihnen, das dann abgesenkt ist, weil sie nicht tief genug pilotiert haben. Und dann haben sie da noch, ich glaube, relativ aufwendig und in letzter Minute noch irgendwelche zusätzlichen Sicherungsarbeiten machen müssen, damit ihnen das Gebäude nicht wegbricht.
Der Ceausescu-Palast ist das schwerste Gebäude der Welt, angeblich.
Ah, wirklich? Tatsächlich? Ja, gut, dann ist kein Wunder, dass es sich absenkt, da braucht man keinen Sumpf dafür. Aber bei diesem Gebäude hat es dann jahrelang einen Hubbel drinnen gegeben, weil man im Einkaufswagen war, dann war da wirklich seine Welle. Mittlerweile habe ich sie nicht mehr gefunden, also ich kann mir vorstellen, sie haben es vielleicht saniert. Genauso bei diversen Straßen, gerade im Gebiet von Dornbirn und Umgebung, gibt es einmal wieder Senkungsgeschichten, wo man dann wieder Wellen wegmachen muss. Also es wird auch bei uns nicht immer so gebaut, wie die Vorarlberger das gerne verkaufen. Und Raumplanung generell ist in Vorarlberg halt wirklich so ein biblisches Thema. Also Zersiedelung und Grundstückspreise, also die sind ja bei uns wirklich auf Wiener Niveau weitgehend. Schwierige Geschichte.
Ich frage mich da immer, wie kommt die Allgemeinheit dazu, denn den Leuten zu finanzieren, wenn sie etwas wollen? Das habe ich mal gelernt von einem wohlhabenden Bekannten von mir. Es gibt das Wort Alleinlage. Also wenn die Leute möglichst abgeschieden leben wollen und irgendwann, ich weiß nicht, wie genau die Kriterien sind, spricht man dann von Alleinlage. Und das ist dann auch wirklich ein Verkaufsargument für Immobilienmakler, wenn sie sagen, Sie als wohlhabender Mensch wollen alleine sein. Hier haben wir ein wunderschönes Objekt, das ist in Alleinlage. Aber finanzieren muss es ja trotzdem die Allgemeinheit, weil die Alleinlage ja trotzdem bedeutet, dass man an irgendwas angeschlossen ist. Also man hat dann nicht immer eine Senkgrube. Ich glaube, Senkgruben gibt es allgemein kaum noch oder sollte es weniger geben, weil das ja auch hygienemäßig so ein Problem ist. Ich glaube, es gibt Sickergruben und Senkgruben.
Ja, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also bei uns zumindest, wenn, dann wird abgepumpt, aber das Allermeiste ist angeschlossen. Und normalerweise ist es so, dass du...
Auf Kosten der Allgemeinheit.
Naja, das kommt drauf an. Bei uns ist es normalerweise so, dass du das selber zahlen musst, wenn es neu erschlossen wird. Aber ja, ich glaube, da müsste ich mir jetzt genauer die rechtlichen Grundlagen einlesen. Aber ich weiß, dass es gerade in Fäkir einen Fall gegeben hat von einem ehemaligen Stadtrat, der irgendwo ein abgelegenes Grundstück oder Gebäude gekauft hat, wo man dann zufälligerweise... die Stadt dann die Kanalisation bis dorthin gelegt hat und dann, passiert.
Aber zurück zum Thema. Sind die Vorarlberg jetzt eine Nation? Weil einen Nationalhelden gibt es ja nicht, im Gegensatz zu den Tirolern, die haben ja einen Andreas Hofer. Und das ist ja für mich oft so ein Merkmal einer Nation ist, dass sie irgendwen haben, der auf die Geldscheine kommen würde, wenn sie eine eigene Währung hätten. Wen würde man denn da in Vorarlberg auf die Geldscheine geben?
Wir hätten genug Leute, die man auf Geldscheine drucken kann. Glaube ich zum Beispiel Angelika Kaufmann, die berühmte Malerin, die auch vom 100-Schilling-Schein auch schon oben war. Also wir haben auch schon Leute auf Geldscheine gebracht. So ist es nicht.
Das ist auch ein Merkmal von Nationen, vor allem von kleinen Nationen. Wiederum von einer anderen Reise zu erzählen. Ich bin relativ viel unterwegs gewesen in letzter Zeit, auch beruflich. Halbberuflich war ich jetzt in Armenien. Und was mir da aufgefallen ist, dass die Armenier sehr schnell... also woran merkt man, ob jemand aus Armenien ist? Die Armenier werden es dir sagen. Also Kim Kardashian, Cher, dann System of a Down, glaube ich. Also sie haben sehr schnell erzählt, wer aller Armenier ist. Ich glaube Andrew Agassi. Und dann habe ich das geprüft und habe dann immer gesehen, die nehmen halt auch jemanden, der eine armenische Urgroßmutter hat. Der ist trotzdem noch immer Armenier. Machen das die Vorarlberger dann auch? Dass sie sagen, das ist ein Vorarlberger. Der heißt Fink oder...
Tatsächlich hat es mal vor ein paar Jahren in Wien eine Ausstellung gegeben, der glaube ich Casa Nostra Alemannia oder so Kassen, wo sie berühmte Vorarlberger in Wien präsentiert haben.
Hubert Gorbach.
Ja, aber zum Beispiel auch ein anderer Gorbach, einer der österreichischen Bundeskanzler, eher vergessener Charakter, Alfons Gorbach, dessen Vater war glaube ich ursprünglich aus Vorarlberg, er selber ist aber in Ostösterreich aufgewachsen. Aber da hat man immer wieder betont, dass der Vorarlberger Wurzeln hat zum Beispiel. Auch sehr spannend, ich glaube, das habe ich sicher schon mal erwähnt, aber die Mutter von Silvius Maniago, dem berühmten Südtiroler Landeshauptmann, war die Schwester eines Vorarlberger Landeshauptmanns, Redler.
Warum weißt du sowas?
That's my business.
Ja, oder weil du Vorarlberger bist und vielleicht sind die Vorarlberger wie die Armenier. Sie machen eine Stammbaumforschung bei allen Personen, die vielleicht einen Konnex zu Vorarlberg haben könnten, damit man diesen Konnex dann betonen kann.
Ja, vor allem, es ist halt in Vorarlberg sehr wichtig zu wissen, wer mit wem verwandt ist, wer wen kennt und wer mit wem in die Kiste steigt, um einfach ein abschließendes Bild gesellschaftlicher Vorgänge zu kriegen. Dadurch, dass das Land so klein und überschaubar ist, haben persönliche Beziehungen einen massiven Einfluss auf diverse politische und andere Entscheidungen, weil oft fragt man sich ja, warum baut der das dorthin und nicht dahin und dann weiß man ja, der hat seit Jahren eine Fehde mit dem und dem und die hassen sich alle abgrundtief und wenn man das ein bisschen überblickt, dann versteht man die Dinge halt einfach auch besser.
Sind die Vorarlberg jetzt eine Nation oder nicht?
Ja, was ist eine Nation?
Eine Nation ist eine Gruppe, die sich als sozial, kulturell, politisch und historisch zusammenhängend nach innen versteht und nach außen auch als solche wahrgenommen werden will.
Ja, dann kann man wohl sagen, dass die Vorarlberger eine Nation sind, ja.
Wie geht es einem Vorarlberger, wenn er im Ausland einen anderen Vorarlberger trifft? Weil Österreicher, da ist ja typischerweise so, wenn man einen anderen Österreicher im breiteren Sinne im Ausland trifft, sagt man besser nichts, weil man hofft, dass der andere nicht merkt, dass man auch aus Österreich ist. Das ist mehr so ein, im Ausland will man eigentlich nicht andere Ausländer, andere Österreicher treffen. Das ist ja auch bei Poppitz, glaube ich, die eine Szene, wo die einen aus Simmering sind und die anderen sind aus Sievering. So, wir sind auch aus Simmering. Ja, aber das ist ja eigentlich, wird das ja gar nicht passieren, weil ja beide versuchen würden, gar nicht erst miteinander zu kommunizieren. Aber wenn sich zwei Vorarlberger im Ausland treffen, ich glaube, die würden sich schon dann fragen, zumindest so beschnuppern und sagen, aha, ich kann den Vorarlberger Dialekt nicht. Die würden dann fragen, woher seid ihr? Und die würden dann sagen, da, von dort und da, von wo seid ihr? Aha, und mit wem seid ihr verwandt?
Ja, es läuft wirklich auf das hinaus, wenn man dann die Leute trifft. Das muss ja nicht einmal Ausland sein, wenn wir jetzt von einer Nation sprechen, dann ist ja Wien für uns auch schon Ausland.
Freundliches Ausland.
Ja, man redet immer darüber, wen man natürlich gemeinsam kennt, wo man genau wohnt, was die eigenen Eltern, Großeltern und sonst irgendwas gearbeitet haben oder arbeiten. Und eigentlich redet man so lange miteinander, bis man einen gemeinsamen Bekannten oder Verwandten findet. Das ist eigentlich so das Ziel dieses Abschnupperns, ist es irgendwo einen Connex zu finden und meistens taucht er dann früher oder später auf. Es kann ein entfernter Connex sein, aber man hat ihn dann irgendwo und dann kann man die Leute auch verorten. Ich habe das immer so lustig gefunden. Es gibt im Herr der Ringe eine Szene, wo sie in diesem Gasthaus sind und dann sagt der eine Hobbit so, Beutlin, natürlich kenne ich einen Beutlin, Frodo Beutlin, er ist ein Vetter 5. Grades mütterlicherseits und ein Vetter 7. Grades väterlicherseits zu mir. Und das ist halt so typisch vorarlbergerisch. Ich bin nicht mit vielen Leuten da verwandt, das empfinde ich zum Teil auch als Vorteil, aber in der Schule habe ich das schon immer erlebt. Also ich habe ja Klassenkollegen gehabt, die waren wirklich mit dem halben Land verwandt, du hast nirgendwo hinfahren können. Und dann war ich, das ist der Bruder vom Cousin von irgendwem und also absurde Szenen teilweise.
Aber das scheint auch ein menschlicher Urtrieb zu sein. Ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, wo es auch um Somalia ging und da hat der Autor beschrieben, dass eine somalische Praxis von der Diaspora auch ist, aber auch im Land selbst, dass man am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, ganz lang die jeweiligen Stammbäume nachfragt, bis man irgendwann draufkommt, ob man nicht vor 7 Generationen ein entferntes oder sonst wie geartetes Verwandtschaftsverhältnis hat. Also das scheint irgendwie auch ganz tief in uns drin zu sein, dass wir versuchen wollen, ob jemand anders, der vermeintlich fremd ist, doch nicht in irgendeiner Form uns doch näher ist.
Ja, schon. Aber ich kenne ja auch Vorarlberger, die jetzt, wie soll ich sagen, vielleicht familiär ursprünglich woanders herkommen und mit denen ist es dann ähnlich. Da sucht man halt nicht die Verwandten, sondern da sucht man halt die Bekannten und auch die türkischstämmigen Vorarlberger sind in Schulen gegangen und haben Lehrer gehabt, die man kennt. Und man findet halt einfach schneller einen sozialen Connex.
Wieso gibt es in Vorarlberg eigentlich so verhältnismäßig viele Türken?
Ja, wir haben den zweitgrößten Migrantenanteil unter den Bundesländern nach Wien. Das liegt einfach an der Industrie. Die Vorarlberger Industriebetriebe haben sehr viele Arbeitskräfte gesucht in der Zeit, in der die sogenannten Gastarbeiter zu uns gekommen sind und daher auch sehr viel türkischstämmige Vorarlberger.
Vorarlberg war ja zum Beispiel bekannt für die Textilindustrie.
Ja, da hat man auch viele von ihnen eingesetzt, nicht immer sehr fair. Da hat es ja dann investigativ-journalistische Stücke dazu gegeben, wie die Leute dann teilweise ausgebeutet worden sind. Von den Firmen, die 50 Jahre nicht einmal vorher noch die NSDAP finanziert haben, weil sie gehofft haben, dass die deutsche Wehrmacht ihre Mäntel bei ihnen bestellt.
Das musst du jetzt näher erläutern.
Die Vorarlberger Textilindustriellen waren große Sponsoren der illegalen Nazis. Und deshalb war vor allem Dornbirner
brutales braunes Nest. Also bereits vor der Machtergreifung.
Ja, vor der Machtergreifung. Vor dem
sogenannten Anschluss.
Genau. Dornbirn war ein braunes Nest und die Textiler haben halt den Anschluss forciert.
Weil die Textilindustrie ist ja heute verhältnismäßig klein. Es ist nicht non-existent, aber sie ist schon über weite Strecken abgebaut worden.
War einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Die haben das auch ein bisschen verschlafen. Irgendwer hat das einmal sehr bezeichnend gesagt, für die Textilindustrie ist die EU-Erweiterung 10 Jahre zu spät gekommen. Also das war schon auch, also der damalige Vorarlberger Landeshauptmann Purtscher hat massiv für den EU-Beitritt lobbyiert, auch in den anderen Bundesländern, weil er halt auch gesehen hat, die Vorarlberger Industrie das einfach braucht und wir nicht exportfähig und konkurrenzfähig bleiben können in vielen Sparten, wann wir nicht den EU-Beitritt kriegen. Ich weiß nicht, ob die Textilindustrie das noch viel länger überlebt hätte, weil es einfach Billigware aus Asien auch mit einem EU-Beitritt nicht konkurrenzierbar ist, aber man hätte vielleicht sich leichter diversifizieren können. Aber es gibt noch Textilindustrie in Vorarlberg in überschaubarer Größe. Aber es werden zum Beispiel Spezialstoffe hergestellt, die in Afrika für traditionelle Gewänder verwendet werden, wo halt sehr aufwendige Muster auch aus Vorarlberg kommen. Ja.
Ich muss da denken, nicht nur in den EU-Kontext, sondern auch in den WTO-Kontext. 1974 hat man ein eigenes Abkommen beschlossen, das nur temporär gelten sollte, dass den Industrienationen die Möglichkeit gegeben hat, abzuweichen von den WTO-Regeln. Ja, neben einem EU-Konnex gibt es da auch einen WTO-Konnex, weil die WTO hat 1974 ein Abkommen beschlossen, das den reichen Industrienationen die Möglichkeit gegeben hat, von WTO-Regeln abzuweichen, zum Beispiel eben bei quantitativen Einfuhrbeschränkungen. Also eigentlich sagt das WTO-Recht, dass man nicht eine Maximalanzahl an Kilogramm, an Stücken, an Litern und so weiter festlegen darf, sondern wenn man seinen Markt schützen will, dann eigentlich nur mit Zöllen.
Außer man ist ein reiches Land.
Und dann hat die WTO gesagt, okay, weil ihr reiche Länder seid und weil ihr auch eine Industrie habt im Textilbereich und jetzt Angst habt vor der Competition, vor dem Wettbewerb von ärmeren Ländern, weil ab 1960 hat ja die große Dekolonialisierungswelle begonnen, habt ihr die Möglichkeit, euch anzupassen und eben für diesen Übergangszeitraum noch eure Märkte entsprechend abzuschotten. Das hat man ihnen gegeben als temporäre Möglichkeit. Dieses Abkommen war aber bis 2005 in Kraft. Also 31 Jahre hat man ihnen die Möglichkeit gegeben, hier Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Also wie so oft ist aus einem eigentlich provisorischen Mittel ein fast permanentes geworden, weil eben da der Druck dann so groß war zu sagen, ah, schaut's, diese ganze Billigware aus, made in Turkey, Bangladesch, Kambodscha, Malaysia, woher auch immer. Und man hat das dann eigentlich nie so ganz zurückgenommen. Eben erst 2005 ist dieses Abkommen außer Kraft getreten und jetzt werden Textilwaren genauso behandelt wie alle anderen. Heißt, dass vor allem eben nicht diese mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen in den europäischen Markt nicht mehr erlaubt sind, weil das erlaubt Artikel 11 vom GATT nicht. Finde ich gar nicht so uninteressant und eben auch, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie sich die österreichische Regierung da verhalten hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die auch Druck gemacht haben, zu sagen, wir wollen Möglichkeiten haben, den österreichischen Markt auch abzuschotten, weil wir auch gerade in Vorarlberg eben eine für uns so wichtige Textilindustrie haben. Nicht ganz uninteressant. Also das ist nicht nur auf der EU-Ebene wichtig gewesen, sondern auch im Wettbewerb mit den Ländern, die da eigentlich einen komparativen Kostenvorteil haben. Also wo man eigentlich sich ja wünscht, dass die nicht nur Hilfsgelder bekommen, sondern eben aus eigenen Kräften wirtschaftlich aufsteigen und besser dastehen, weil sie eben zum Beispiel nicht nur bei landwirtschaftlichen Produkten, das ist ja auch so ein großes, heikles Thema, das machen wir jetzt nicht auf, aber bei Textilprodukten ja eigentlich einen Vorteil haben, weil sie billiger produzieren können und eben auch niedrigere Opportunitätskosten haben, als wenn jetzt zum Beispiel Österreich eine starke Industrie hätte im Textilbereich, weil das würde ja bedeuten, dass wir in anderen Bereichen keine so starke haben können, weil so groß sind wir nicht, dass wir einfach alles produzieren können. So viel nur dazu. Das Letzte, was ich noch dich fragen wollte, weil wir das eben gestern beim Bier bzw. für dich beim Wein besprochen haben, diese wirklich lustige Geschichte von den Vorarlberger Geschäftsmännern, die abgehört wurden, die musst du noch erzählen.
Ach so, ja, das war sehr nett. Der Kollege des Vaters eines Freundes, wir sind wieder auf der Vorarlberger Sozialebene, hat einmal bei einem launigen Abend erzählt, dass er in der Zeit der Sowjetunion in dort schon Geschäfte gemacht hat und dann immer wieder mit einer Gruppe Vorarlbergern dort unterwegs gewesen ist für Besprechungen und was auch immer. Und die sind wie damals üblich halt in speziellen Hotels für westliche Gäste untergebracht worden, wo man halt abgehört wurde. Und sie haben eigentlich damals schon damit gerechnet. Und er hat gesagt, man hat dann eben nach dem Fall der kommunistischen Diktatur auch diese Protokolle teilweise einsehen können. Und sie haben das irgendwie gemacht über einen Mittelsmann in Russland, den sie gekannt haben oder was auch immer, und haben dann aber festgestellt, dass nichts von dem, was da protokolliert wurde, wirklich dem entsprochen hat, was sie damals irgendwie besprochen haben könnten. Und sie haben halt miteinander immer vorarlbergerisch geredet und sie haben vermutet, dass dann der Dolmetscher aus Scham heraus, dass er halt einfach zwar Deutsch versteht, aber vorarlbergerisch eben nicht, irgendwelche belanglosen Dinge dokumentiert hat, die sie da besprochen haben könnten, weil er halt einfach nicht vorarlbergerisch verstanden hat.
Finde ich herrlich. Und da frage ich mich dann auch, wie oft in der Geschichte schon in so einem System, wo man Angst hat, wenn man nicht richtig abliefert, sondern sich denkt, okay, dann liefere ich einfach irgendwas ab, wie oft dann irgendwelche Missverständnisse entstanden sind, ist halt das Problem, wenn man auf Grundlage von Einschüchterung regiert oder auf Grundlage von Einschüchterung seine Geschäfte macht, dass dann die Mitarbeiter, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, dann erst recht Fehler machen, aber versuchen, die möglichst zu verschleiern. Und nachdem da keiner im Quis custodiat ipsos custodes gilt, dann auch für Dolmetscher. Wenn es keinen Dolmetscher gibt, der das noch einmal überprüfen kann, dann kommt halt so etwas raus, dass man vollkommen nutzlose Scheininformationen hat. Ich glaube, Stalin hat das vielleicht ja sein Leben gekostet. Also ein letztes Mal noch von Reisen zu erzählen. Ich war auch in Georgien ja vor mehreren Monaten, auch im Stalin-Museum. Da ist auch eine Büste, die man angefertigt hat, knapp nach seinem Tod, also Und da ist ja auch dieses Gerücht, und das hat man dann, glaube ich, auch in irgendeinem, ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Produktion ist oder ob es nur auf Netflix war, aber dann aufgegriffen, eben diese große Frage, wie der Stalin gestorben ist. Also man durfte ja in sein Gemächer, in seine Gemächer ja nur hinein, wenn man irgendwie zweimal angeklopft hat und er einen hereingelassen hat. Also, und nachdem er irgendwie einen Herzinfarkt, ich glaube einen Herzinfarkt hatte, war er nicht mehr in der physischen Lage zu antworten und es hat sich dann niemand reingetraut. Das heißt, vielleicht hätte man ihn noch retten können, aber nachdem sich niemand reingetraut hat und der dann stundenlang irgendwie am Boden gelegen ist und niemand ihm geholfen hat, weil niemand gewusst hat, was mit ihm los ist, man hat sich gedacht, vielleicht schläft er noch, vielleicht will er seine Ruhe oder was auch immer. Also wer weiß, ob das nicht in der bitteren, für ihn bitteren Ironie der Geschichte liegt, dass diese Terrorherrschaft dazu geführt hat, dass er eben nicht vielleicht noch ein bisschen länger gelebt hat. Aber ich glaube, die wenigsten weinen ihm nach. Den einzigen, den ich kenne, der ihm nachweint, war auch in Tiflis. Da gibt es eine ganz obskure Möglichkeit, unter anderem auf seinem Bett, also auf einem seiner alten Betten zu sitzen. Wir waren da besuchen, nämlich so ein, man nennt es Museum, das ist vielleicht der letzte Stalinist Georgiens. Das ist ein Mitglied der georgischen Kommunistischen Partei. Ich weiß aber nicht, wie viele Mitglieder die hat. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht eh der Einzige ist. Da kommt man dann hinein. Das ist ein verfallenes Gebäude, wo eben Stalin in seiner jungrevolutionären Zeit war. Da kann man eben sehen, eine alte Druckerpresse, mit der sie damals Flugblätter hergestellt haben. Das ist dann so ein Versteck. Und der hat da irgendwie ganz viele Stalin-Poster und Bilder und was auch immer dort hängen. Und der, wenn man da reinkommt, muss man gleich mal saufen. Er sagt so, drink, drink. Ja, dann fragt er, ob du Amerikaner bist. Wenn nicht, sagt er, gut, gut. Wenn du sagst, Österreich, ja, gut, gut, Comrade. Und dann erzählt er dir, dass er in Wien war und als beruflich, weil er war beim KGB und sei ganz stolz seinen KGB-Ausweis, wo man auch nicht weiß, ob das ein echter Ausweis ist oder ein Mickey Mouse Presseausweis oder was auch immer. Und dann kann man nämlich auch auf dem von Stalin ehemals genutzten Bett sitzen und dann macht er Fotos von einem und dergleichen. Diese Fotos, die da entstanden, also der hat dann richtig genötigt, sich auf dieses Bett zu setzen, weil ich wollte mich nicht auf das Bett von Stalin sitzen.
Das ist die Banalität des Bösen.
Ja, aber der hat so Druck gemacht, dass er so, da, und ich hatte das Gefühl, okay.
Ja, das ist der Stalinismus, Ralf.
Ja. Ja, der war ganz tief in diesem Mann drinnen. Ich bin auf Stalins Bett gesessen, in dem dieser Mann übrigens schläft. Ja, also Der ist so in der Zeit stecken geblieben. Es gibt auch sehr lustige Google-Reviews zu diesem Ort, weil er sagt dann auch Foto und Internet, Google. Also,
ich glaube, da werden wir jetzt ein paar Psychotherapeuten brauchen, um die tiefen Abgründe dieser Geschichte, dass der Stalinist im ehemaligen Bett von Stalin schläft und Leute nötigt, darauf zu sitzen, zu analysieren, wird wahrscheinlich längere Zeit in Anspruch nehmen. Aber es gibt ja diesen Film, den du wahrscheinlich meinst, The Death of Stalin, der ja erschreckend und aber auch erschreckend witzig
ist. Der ist aber nicht alt.
Buscemi hat Khrushchev gespielt. Oder Khrushchev, wie man jetzt...
Man nimmt die ukrainische Version jetzt auch. Man sagt ja jetzt auch zum Beispiel Tschernobyl oder Kiew. Ja? Was ich nur für fair halte, dass man eigentlich die Orte auch nach der Sprache benennt, von dem Land, in dem sie sich befinden. Interessant eigentlich, dass wir so lange die andere Sprache genommen haben aus heutiger Sicht eigentlich. Aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber ja, dieser Stalinist, also ich gebe nur, falls es jemanden von den Hörerinnen und Hörern da draußen jemals nach Tiflis verschlägt, schaut unbedingt in dieses, man findet es über Google Maps, wenn man auf, ich glaube, Stalin Museum oder irgendwie so. Also es gibt das Stalin Museum natürlich in Gori, wo ich auch war, auch nicht uninteressant, weil das hat man einfach im Originalzustand belassen. Das heißt, das Museum ist für sich genommen auch ein Museum, weil man sieht, wie man Stalin nach seinem Tod dann, also das Museum wurde bereits geplant, als er noch gelebt hat und er hat es auch abgesegnet, wie er sich selbst sehen wollte, er wollte, dass man sich an ihn erinnert und wie man auch in den 50ern mit ihm und nach seinem Tod auch umgegangen ist. Also da ist dann das Museum selbst interessanter, logischerweise, als das, was man dort sieht, ist das, was man dort zeigen wollte, so gesehen. Ja, aber eben, das sieht man, so Terrorherrschaft, nichts Gutes, aber wir sind jetzt sehr weit weggekommen vom Nationenbegriff und seiner Anwendbarkeit auf die Vorarlberger hin zu Stalin und Georgiens vielleicht letzten richtigen Stalinisten. Deswegen möchte ich jetzt auch den Bogen spannen, ich weiß nicht wie, deswegen spanne ich ihn gar nicht, wir waren ja heute in drei Ländern an einem Tag. Wir waren in Vorarlberg, also in Österreich, wir waren in Liechtenstein und ganz kurz waren wir auch in der Schweiz. Liechtenstein ist ja auch enorm spannend. Also Liechtenstein, das ist ja sowas, wo ich mir jetzt denke, aus Vorarlberger Sicht, das ist ja irgendwie ein Staat, aber nimmt man das als Staat wahr, weil es ist so klein, 160 Quadratkilometer, nicht viele Staats, Bürger. Nimmt man das dann überhaupt noch als Staat wahr? Du hast ja auch gesagt, wie wir da jetzt eben besuchen waren, dass viele Chinesen dort sind, weil man denen sagt, so und so viele Länder in Europa, schaut sie euch an, weil man da eben Österreich, Schweiz und dann nimmt man Liechtenstein quasi noch mit und dann kann man zu Hause erzählen, ich war in 10 Ländern und eines davon war eben Liechtenstein.
Ja, natürlich ist...
Weil souverän sind sie seit 1806.
Ja, seit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches durch Franz den Zweiten / Ersten. Natürlich sind sie ein Staat, sie sind halt klein. Was ist die Diskussion, wie groß muss ein Staat sein, Staatsvolk, Staatsgebiet, bla bla bla.
Wenn ich kurz einhaken darf, das hast du mir jetzt so schön aufgelegt. Genau, es gibt keine Mindestgröße. Also der kleinste Staat der Welt, der Staat der Vatikanstadt, was ja jeder Rom- bzw. Italien-Tourist weiß, ist ja verdammt klein. Aber das ist wurscht. Was es braucht, ist ein Staatsgebiet. Nirgendwo steht, dass es eine Mindestgröße braucht. Braucht auch übrigens keine klar festgelegten Grenzen, aber das ist ja bei Liechtenstein gar keine Frage.
Na, überhaupt nicht. Und ist natürlich, die haben auch bis auf eine Armee so ziemlich alles, was man als Staat so hat.
Aber die hat Island auch nicht, Andorra auch nicht. Und dritter Staat, neben denen noch, wer ist das noch in Europa?
Haben Monaco noch angeführt, wobei ich das irgendwie in Frage stellen würde, weil die haben schon militärähnliche Polizeieinheiten, die da auch patrouillieren vom Fürstenpalast und so. Also, ja, okay.
Das haben die Liechtensteiner nicht
mehr. Nein, die haben das nicht. Die haben das ist auch spannend, das habe ich in dem Detail nicht gewusst. Nachdem der Deutsche Bund aufgelöst wurde, hat der Landtag 1866 dem Fürsten die Finanzierung der Armee gestrichen und auch keine weiteren Rekruten bereitgestellt. Und dann hat der Fürst, der eigentlich lieber noch eine behalten hätte, dann die Armee aufgelöst. Oder halt das, was halt das fürstliche Truppenkontingent Bundesheer des Deutschen Bundes war.
Das war ja auch lustig zu lesen, dass sie sich nie an die vertraglichen Verpflichtungen gehalten haben, wie viele Soldaten sie eigentlich dem Deutschen Bund geben sollten. Und dann hat es damit geendet, dass man gesagt hat, dann lassen wir es überhaupt ganz bleiben. So habe ich es wahrgenommen.
Es gibt auch diese
Wir waren nämlich im Museum für Landesgeschichte. Darauf beziehen wir uns gerade nur als Zwischenbemerkung, dass eben dort auch auf den Tafeln gesagt wurde, also es wurde nicht so formuliert, aber für mich war die Wahrnehmung, so, wir haben eh nie unsere Verpflichtungen erfüllt, wie viele Soldaten wir stellen müssen. Und am Ende hat man einfach gesagt, dann lassen wir es ganz.
Es gibt die nette Anekdote noch aus dem letzten Krieg, in den die Liechtensteiner gezogen sind, nämlich dem Preußisch-Österreichischen Krieg, wo sie eben für die Bundesexekution gegen Preußen, die ja dann gescheitert ist, ein Kontingent gestellt haben. Und die Liechtensteiner sind vollzählig wieder zurückgekehrt, plus eins. Also sie sind mit mehr Leuten aus dem Krieg zurückgekommen als hin, weil sie haben unterwegs nur einen österreichischen Offizier, glaube ich, aufgegabelt, der mit ihnen dann nach Liechtenstein marschiert ist. Das ist so eine sehr populäre soweit ich weiß, auch tatsachenbehaftete Legende, die ja gerne im Internet kursiert. Ansonsten, ja, liechtensteinische Militärgeschichte ist überschaubar seit der späteren Mitte des 19. Jahrhunderts.
Das Buch der liechtensteinischen Militärgeschichte dürfte in etwa so lange und dick sein, wie das Buch der italienischen Helden sang.
Nein, aber die Liechtensteiner haben dann schon noch einmal so etwas Ähnliches wie eine Armee aufgestellt im Zweiten Weltkrieg zum Grenzschutz. Da haben sie so ein, weiß nicht, Grenzschutzkorps, wie auch immer man das genannt hat, dann mobilisiert das Freiwilligen. Das hat man natürlich nicht Armee genannt, aber es war so ein bisschen was wie die B-Gendarmerie. Und da hat man dann halt notdürftig die Grenze bewacht. Ja.
Was ich bei Liechtenstein auch sehr spannend finde, ist, dass es natürlich ein Fürstentum ist, aber gleichzeitig auch, ich habe dann extra nachgesehen, also es gibt ja zwei Demokratieindizes. Den einen vom Economist, der hat Liechtenstein gar nicht erst behandelt. Die haben, glaube ich, 164 Länder, die UNO hat 193 Mitglieder, Liechtenstein ist UNO-Mitglied, was auch so eine Art Gütesiegel für die Staatlichkeit von Liechtenstein ist, aber es war anscheinend nicht wichtig genug für den Economist, dass man auch diese ganzen Parameter, Pressefreiheit, Partizipationsmöglichkeiten, Wahlrecht, Fairness der Wahlen und so weiter, dass man das auch bei Liechtenstein misst. Und es gibt aber noch einen zweiten Index, nämlich den Freedom in the World Index vom Freedom House. Und da ist Liechtenstein schon, hat 90 von 100 Punkten, gilt als freies Land. Die haben nur drei Kategorien. Die haben frei, teilweise frei und unfrei. Und die haben aber wesentlich mehr Länder, unter anderem auch Liechtenstein, was ich insofern interessant fand, weil das ist ja jetzt zwar ein Fürstentum, mit demokratischen Elementen, aber da habe ich eben diesen Zeitungsartikel gefunden zu einer Volksabstimmung, der eben schon davon spricht und das war ein Kommentar, konkret gesagt, da war nämlich die Titelzeile mit dem Fürsten im sicheren Hafen und auch die Rede war davon eben, dass das Volk sich ausgesprochen hat für einen starken Monarchen. Also so richtig demokratisch klingt das jetzt für mich nicht.
Ja, das ist natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Monarchie, dass es in Liechtenstein vielleicht noch stärker gibt als in anderen europäischen Monarchien. Sie haben seit 1921, seit sie die erste halbwegs demokratische Verfassung erhalten haben, so ein bipolares Souveränitätskonzept, das nennt man Fürst und Volk. Und alles ist Fürst und Volk. Auch die Gerichtsurteile werden im Namen von Fürst und Volk verkündet. Und es braucht den Sanctus von beiden für Gesetze und für alles drum und dran. Es gibt auch Volksabstimmungen in Liechtenstein und am Ende muss auch der Fürst die Volksabstimmung noch sanktionieren, weil sonst ist das Ergebnis nicht bindend.
Das heißt, das letzte Wort hat nicht das Volk, sondern der Fürst.
Ja, aber der Fürst kann ja gegen das Volk auch nichts machen, würde jetzt der Fürst an dieser Stelle sagen. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob man das jetzt demokratiepolitisch gut oder schlecht findet. Die Liechtensteiner haben das an der Urne immer wieder bejaht. Der Fürst hat 2003 nach einer längeren Verfassungskrise mit seiner Regierung sich durchgesetzt in einer Volksabstimmung über eine weitreichende Verfassungsänderung. Die Konfliktpunkte waren eben solche Dinge wie Sanktionsrecht oder die Frage, ob der Landtag, wann er Regierungsmitgliedern das Misstrauen ausspricht, ob das ausreichen soll für die Demissionierung eines Regierungsmitglieds oder ob der Fürst da auch noch zustimmen muss. Wer die Richter wählt, großes Thema in Liechtenstein nach wie vor. Und da hat der Fürst sich im Endeffekt durchgesetzt. In diesem Richterauswahlgremium dominiert der Fürst. Und die andere Frage hat er auch für sich entschieden und er hat das Sanktionsrecht behalten.
Beziehungsweise eigentlich dominiert ja nicht der Fürst, weil der Fürst ist ja stark in den Hintergrund getreten. Er ist de jure immer noch Staatsoberhaupt und mächtigster Mann im Land, aber de facto die Regierungsgeschäfte liegen in der Hand vom sogenannten Prinzregenten. Ja. Das ist ja ein bisschen wie, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, den Fürsten vor den Kopf zu stoßen. Ich meine das nicht böse. Ich versuche nur Parallelen zu finden zur Einordnung, aber ein bisschen wie in Saudi-Arabien, unter der Prämisse natürlich, dass Saudi-Arabien ein Unrechtsregime ist, das Menschenrechte alles andere als respektiert, aber ein bisschen sehe ich deine Parallele auch, wo es den König gibt, aber die faktische Macht oder die Regierungsgeschäfte werden von Mohammed bin Salman erledigt. Und so ist das ja auch jetzt ein bisschen, dass da auch der Fürst Staatsoberhaupt ist, aber die faktischen Regierungsgeschäfte vom Prinzregenten erledigt werden.
Ja, das war auch so ein Thema dann bei der Verfassungsänderung 2003, die, glaube ich, könnte man allgemein sagen, zum Guten geregelt wurden, weil es davor schon Usus war, dass der Fürst seinen Nachfolger, normalerweise seinen Sohn, aber auch in der älteren Geschichte Liechtensteins immer wieder die Neffen, zum Stellvertreter ernennt und dem die Regierungsgeschäfte überträgt. Und dafür hat es an und für sich in der Verfassung selbst keine Rechtsgrundlage gegeben, die man dann aber 2003 geschaffen hat. Und der Fürst hat diese Stellvertretung eingerichtet, hat die Regierung darüber informiert und seitdem nimmt der Erbprinz die Hoheitsrechte des Fürsten wahr und informiert den Fürsten über die Regierungsgeschäfte des Fürstentums.
Weil was da ja auch interessant ist, ist, dass wir hier ein Fürstentum haben, wo die nicht demokratischen Elemente gleichzeitig demokratisch legitimiert sind. Also das ist ja noch so ein zentraler Unterschied zu Saudi-Arabien. Da gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, dass man irgendwann einmal das Volk gefragt hätte, ob es das eigentlich will. Da schließt man einfach daraus, dass es so ist und es keinen Aufstand gibt, dass das Volk das akzeptiert. Während bei Liechtenstein ja eine Abstimmung war zu der Frage, wie weit die Kompetenzen des Fürsten eigentlich gehen. Das heißt, die Leute haben selbst mehrheitlich dafür gestimmt, dass der Fürst eben diese wichtige Rolle einnimmt. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, weil gerade jetzt, und ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Zustimmung jetzt noch höher ist, weil gerade dann, wenn die Welt da draußen so unübersichtlich wird, so chaotisch wird, auch so bedrohlich wird, man sich freut, wenn es zumindest diesen, wie das auch in diesem Zeitungskommentar genannt wurde, sicheren Hafen gibt, dass man eine Person hat, eine Familie hat, an der man sich orientieren kann. Das kennt man ja auch vom britischen Königshaus, dass das ja auch die Zustimmungsrate, eine Zustimmungsrate hat, die vielleicht sogar steigt in stürmischen Zeiten, weil man sagt, da weiß man wenigstens, woran man ist. Man kennt den jetzigen König schon lange, man kennt seine Mutter schon lange, man kennt deren Vater wiederum auch. Da ist eine lange Geschichte dahinter und das verspricht zumindest eine gefühlte Stabilität in, polemisch gesagt, unsicheren Zeiten.
Ja, dort ist es halt mehr oder weniger Symbolismus. In Liechtenstein ist es halt schon ein bisschen mehr. Oder ich erinnere an die Volksabstimmung zur Abtreibungsfrage. Abtreibung ist in Liechtenstein ja nach wie vor strafbar, in der der Stellvertreter des Landesfürsten, der Erbprinz, erklärt hat, er wird kein Gesetz sanktionieren, egal wie die Volksabstimmung ausgeht. Und danach ist die Volksabstimmung sowieso ablehnend ausgegangen und dann hat es aber eine Initiative gegeben zur Abschaffung des Sanktionsrechts des Landesfürsten, also dass der Fürst beziehungsweise in diesem Fall sein Stellvertreter den Gesetzen zustimmen muss. Und die Volksabstimmung ist dann, glaube ich, mit fast 75% gegen die Abschaffung des Sanktionsrechts ausgegangen. Der Fürst hat auch bei dieser umfassenden Verfassungsänderung 2003 einige sehr interessante Dinge in die Verfassung aufnehmen lassen. Unter anderem kann man ihn abwählen. Also wenn, glaube ich, 10.000 Liechtensteiner oder was unterschreiben, dann kann man den Fürsten, aber auch die Monarchie abschaffen. Und es steht auch in der Verfassung tatsächlich drinnen, so dann, wann die Monarchie abgeschafft werden soll, ist eine Verfassung auf republikanischer Grundlage auszuarbeiten. Was ist sehr spannend für wahrscheinlich die einzige Verfassung einer Monarchie, in der das Wort Republik vorkommt. Und gleichzeitig können sich auch Gemeinden vom Fürstentum abspalten, legal. Die können eine Volksabstimmung machen und sich für unabhängig erklären oder sich einem anderen Land anschließen. Das ist eigentlich, mir fällt kein zweites Land der Welt ein, in dem es so ein Sezessionsrecht in der Verfassung gibt.
Das gab es in abgeschwächter und bis heute umstrittener Form in Jugoslawien und in der Sowjetunion, wo man aber wiederum, und da kann ich nicht zu tief ins Detail hineingehen, weil sonst sage ich vielleicht was Falsches, bis heute darüber streitet, wie weit dieses Abspaltungsrecht tatsächlich ging. Aber zum Beispiel der Kosovo hatte das innerhalb Jugoslawiens nie in dieser eindeutigen Form, aber in der Verfassung bei Jugoslawien von 1974 gab es zumindest etwas, das in diese Richtung gegangen ist. Das ist ja auch ein alter Trick in manchen, vor allem föderalen Verfassungen, dass man dieses Recht hineinpackt und dann sagt, hey, ihr seid freiwillig dabei, also regt euch nicht auf. Das war ja auch bei Artikel 50 in der EU so, dass man dann immer den Ländern, wenn sie allzu viel EU-Bashing betrieben haben, sagen konnte, naja, wenn es euch so schlecht geht in der EU, dann geht's halt. Man hat halt nicht damit gerechnet, dass dann jemals ein Land wirklich mehrheitlich dafür stimmt, zu gehen, wie bei den Briten das der Fall war. Aber das nur als Zwischenbemerkung, aber Sowjetunion und Jugoslawien hatten das. Ich kann aber nicht im Detail sagen, wie sehr das wirklich ein solches Recht war. Aber ich habe mir das einmal angesehen im Zusammenhang mit Kosovo. Da scheint es schon zu sein, also habe ich einen Artikel gelesen von einem damals jugoslawischen Verfassungsrechtler, der gesagt hat, dass zumindest die Teilrepubliken, also eben Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Serbien, und Slowenien dieses Recht hatten, aber eben der Kosovo nicht. Und das ist etwas, was bis heute nachhallt, weil man dann auf der Grundlage auch argumentiert, dass der Kosovo niemals die Möglichkeit hatte, weder nach jugoslawischem alten Verfassungsrecht noch nach Völkerrecht sich abzuspalten, also für unabhängig zu erklären.
Selbe Geschichte mit Tschetschenien.
Das ist jetzt ein sehr großes Fass, aber ja, auch die hatten innerhalb der Sowjetunion, eben weil sie damals auch schon Teil waren von Russland, nie das Recht, sich abzuspalten. Und in der Sowjetunion war es auch so, dass das eine rein graue Theoriebestimmung war.
Ja, ich meine, ich empfehle jedem, der mal gern herzlich lachen möchte, sich die Verfassung solcher ehemaligen kommunistischen Diktaturen durchzuschauen. Die sind halt einfach das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Da
In Russland sind ganz, ganz viele Grundrechte in der Verfassung
Glaubens-
auch.
und Gewissensfreiheit auch in Nordkorea. In Nordkorea ist Glaubensfreiheit. Also ja, man soll nicht alles glauben, was in einer Verfassung steht. Aber ja, Liechtenstein nagt natürlich ein bisschen an meiner persönlichen Bundesstaatstheorie, weil ich immer sage, der Unterschied zwischen Staatenbund und Bundesstaat ist die Frage des Austritts. Aber ja, was ist Liechtenstein? Aber
Gut, aber in der Monarchie gab es kein Austrittsrecht.
nein, aber ich hätte, also die österreichisch-ungarische Monarchie als Staatenbund oder Bundesstaat zu klassifizieren, ganz, ganz schwierig. Ja. Eigentlich,
Staatenverbund vielleicht. Also,
ja,
dass man einfach sagt, gut,
wirklich
zwei Staaten schließen sich zusammen, Österreich
gemeinsame
und
Armee,
Ungarn, aber es
ja.
waren zwei
Ja,
unabhängige
also wenn man
Staaten mit einem Staatsoberhaupt.
diesen Staatenverbund hat man eigentlich für die EU geprägt, aber wenn es einen zweiten gegeben hat, war es wahrscheinlich Österreich-Ungarn.
Man sagt ja auch oft, dass Österreich-Ungarn gewissermaßen der Vorläufer des europäischen Gedankens war, weil er war historisch nie so sehr verwirklicht wie eigentlich in der Monarchie, wenn man es sich ansieht. Ganz viele Völker, die miteinander leben, auskommen, friedlich auskommen. Also da gibt es ja viele, die sagen, die österreich-ungarische Monarchie war ein bisschen eine Art Vorbild für die Europäische Union und hat das gelebt, was wir heute auch einmal mehr versuchen zumindest zu leben, mit all seinen Schwierigkeiten. Könnte man sagen, die Ungarn haben in der Monarchie Probleme gemacht, sie machen jetzt auch in der EU Probleme.
Ja, die Ungarn sind so Leute, also man will ja nicht
Die
generalisieren,
ungarische
aber wenn
Regierung.
man sagt, die ungarische Regierung über lange Zeiten hinweg hat man so ein bisschen den Eindruck, das sind die, die immer jammern, dass alle gegen sie sind. Und
Da gibt es aber viele Länder, das ist kein ungarisches Prärogat.
sie selber sind aber nie das Problem. Ja, eh, das ist
Das
nicht
kennt
nur
man von sehr
bei,
vielen Ländern.
nicht nur bei
Russland,
Staaten so, auch bei
Serbien,
Menschen so,
Türkei.
aber es ist ja immer wieder erfrischend, wie wenig selbstreflektiv man sein kann oder wie man das einfach ignoriert und ausnutzt. Aber
Zurück zu Liechtenstein. Was ich da auch sehr spannend finde, ist einerseits, dass der Salvador Dalí eine Medaille zum ersten Mal in seiner künstlerischen Karriere eine Medaille entworfen hat zu, ich glaube, einem
ich
Regierungsjubiläum.
glaube, 60-jähriges Regierungsjubiläum von Franz Josef II. War das, ja.
Na, ich glaube, die Medaille war doch für den liechtensteinischen
Ja,
Fürst.
Franz Josef II.
Ach so.
Von und zu Liechtenstein. Liechtenstein haben auch Franz Josefs gehabt.
Ja, für mich gibt es nur einen Franz Josef.
Da, bei uns hat es doch keinen zweiten gegeben.
Und ich habe mich auch über Dalí ein bisschen schlauer gemacht. Jetzt erzähle ich schon wieder von einer Reise. Ich war dieses Land sehr viel unterwegs, war eine Umweltsau gewissermaßen, auch weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Welt geht unter und man muss sie sich, solange sie noch steht, so viel wie möglich ansehen. Da war ich nämlich, kurze biografische Zwischenbemerkung, also biografisch ist es nicht, wir wollten eigentlich nach Malaga. Dann wurde der Flug mittendrin umgeleitet aufgrund technischer Probleme. Sehr schönes Gefühl, in einem Billigfluglinienflugzeug zu sitzen, wenn dann der Captain sagt, so, wir müssen jetzt da in Barcelona aufgrund einer Unregelmäßigkeit landen, zwischenlanden, notlanden, hat er nicht gesagt, aus gutem Grund wahrscheinlich. Und dann ist er nicht weitergeflogen und dann mussten wir irgendwie ein Ad-hoc-Programm machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mal kurz auf die Landkarte, was ist da in der Nähe? Es war in der Nähe Figueres, beziehungsweise wie die Leute es dort eher aussprechen, so Figueres, also ganz schwer, ich kann das eh nicht nachmachen, aber es war jedenfalls, sie sprechen es nicht Figueres aus. Das ist die Geburtsstadt von Dalí, in der er auch großteils gelebt hat. Dort gibt es auch ein Dalí-Museum. Und das ist die Art von Stadt, in die man typischerweise ja nicht kommt. Das Dalí-Museum ist sehr spannend, man hat da überlebensgroß seine Kunst auch ausgestellt. Und dann habe ich natürlich ein bisschen auch Dalí gegoogelt, weil alle kennen diese klassischen Facts über ihn und den Bart und diesen andalusischen Hund, diesen Kurzfilm, wo da mit dem Rasiermesser das Auge durchschnitten wird und dergleichen. Und
den Ameisenbär.
worum es auch geht bei Dalí oder was interessant ist bei Dalí oder wichtig ist bei Dalí, er ist ja sehr umstritten, weil er ein Franco-Unterstützer war. Und daran musste ich jetzt eben auch denken bei dem Museum, weil da stand eben, Dalí war Monarchist, das stand da wirklich so explizit
Er ist
da.
sogar geadelt worden.
Eben, und das hat dann natürlich wiederum einen Konnex zu Liechtenstein geschaffen, weil ein Monarchist mag ja nicht nur seine eigene Monarchie, sondern die Monarchien in anderen Ländern auch und damit auch die in Liechtenstein. Und das hat dazu geführt, dass er eben diese Medaille für den anderen Franz Josef auch angefertigt hat. Das nur kurz als noch eine Zwischenbemerkung, dass wir da auch ein bisschen die Kunstgeschichte mit hineinpacken.
Jetzt mache ich noch einen kurzen Exkurs,
Bitte.
weil du gesagt hast, der andere Franz Josef, und ich finde das ein schönes Bonmot, die Entwicklung des Wortes anderen, weil im Mittelalter durchaus das auch eine Bezeichnung für den Zweiten war. Und dann zum Beispiel Friedrich der Andere war Friedrich der Zweite. Und im Skandinavischen gibt es den anderen immer noch. Also der Zweite wird da durchaus noch so bezeichnet.
Was ist das mit diesem von und zu?
Das Zu ist eben der Sitz Liechtenstein, oder? Wir haben jetzt viel diskutiert, es gibt ja in Mödling diese Liechtensteinburg, der Stammsitz, aber das Geschlecht selber kommt ursprünglich, glaube ich, aus dem Eichfeld, aus der Steiermark. Und zu Liechtenstein heißt halt einfach, dass das ein Ort ist, den es auch wirklich gibt.
Und das von?
Und das von ist halt das Adelsprädikat. Ne?
Diese Burg habe ich deswegen erwähnt, weil ich da als Kind, ich erzähle so viel von mir, es tut mir eh leid, aber da bin ich als Kind mal mit meinen Eltern hingegangen und dann bin ich da auch herumgekraxelt. Und wenn eben heutige Eltern sich fragen, so ein Ausflug, Kurzausflug ist definitiv empfehlenswert und ein bisschen Geschichte und Konnex zu dem kleinsten österreichischen Nachbarland ist gleich auch dabei. Also die Burg Liechtenstein, nahe bei Wien gelegen, eine sehr, sehr nette Tagesausflugsdestination.
Übrigens noch ein spannender Ausflug,
Bitte.
wenn wir gerade dabei sind. Die Liechtensteins sind ja eigentlich ursprünglich eine österreichische Adelsfamilie, die ja dieses Land mehr oder weniger gegründet hat, um reichsunmittelbares Territorium zu haben. Sprich, die haben von den sehr pleite gegangenen Grafen von Sulz, glaube ich, die beiden Herrschaften gekauft, und ihr Freund Karl der Sechste hat dann ein Land draus gemacht, und dann waren sie eben auch am Reichstag damals vertreten im Heiligen Römischen Reich.
Also zusammengefasst, sie haben einfach ein ganz kleines Stück Land gekauft, um ihren Status aufzuwerten.
Genau, und sind dann aber nie hingefahren. Und also ich glaube, es ist ewige Zeit vergangen, bis sich einmal einer anschauen hat lassen dort.
Da könnte man nämlich auch fragen, inwiefern sind die Liechtensteiner eine Nation?
Dieses Fass mache ich jetzt nicht auf. Auf jeden Fall 1938 nach dem Anschluss haben die Liechtensteiner festgestellt, dass sie ein Land haben und sind hingezogen.
Aus gutem Grund?
Ja. Und aber die Tatsache, dass es halt auch viele Liechtensteins gegeben hat, die halt nicht nach Liechtenstein gegangen sind, sondern die halt in Österreich geblieben sind. Es hat, glaube ich, einen Vinzenz Liechtenstein oder was gegeben, der für die ÖVP länger im Nationalrat gesessen ist. Und der war halt einfach auch von diesem Habsburger-Verbot betroffen, das ja bis vor einigen Jahren noch in der Verfassung war, dass Mitglieder regierender Häuser und solche Häuser, die ehemals regiert haben, nicht als Bundespräsident kandidieren können. Und damit wollte man eigentlich die Habsburger erwischen. Aber das war, hat halt die Liechtensteiner auch getroffen, weil die waren natürlich zwar österreichische Staatsbürger, aber ihr Haus hat noch regiert. Wobei man sich dann hätte fragen können, ob die halt dann auch irgendwelche komischen Verzichtserklärungen abgeben hätten können, wie der Otto Habsburg, aber hat ja auch auf seine Mitgliedschaft im Haus Habsburg verzichtet, damit er nach Österreich wieder einreisen darf. Und da hat dann trotzdem weiter Habsburg gehassen und für die Habsburger war er trotzdem ihr Familienoberhaupt. Aber wurscht.
Auf seiner Homepage steht er immer noch als von Habsburg und dann hat er ja argumentiert, das ist ein Künstlername und deswegen darf er sich als von Habsburg bezeichnen.
Ja, aber er hat ja mehrere Staatsbürgerschaften auch gehabt. Also das,
Nein, ich rede von dem Lebenden von Habsburg, dem Karl.
Ach so, dem Karl, ja, das ist beim, das hat man beim Karajan übrigens auch gesagt, weil der Herbert von Karajan hat gesagt, das ist ein Künstlername.
Ah, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich finde das dann insofern spannend, weil das ja natürlich bedeutet, dass man da mehr Leute ausschließt von einem potenziellen Staatschefsamt, als man eigentlich wollte. Das heißt, wir können aber trotzdem, könnte dann, jetzt reine Ad-hoc-Frage, könnte dann der Fürst von Liechtenstein, übrigens der aktuelle Fürst, habe ich auch heute erfahren, ist der Erste, der schon in Liechtenstein aufgewachsen ist.
Hans Adam II., ja, weil sein Vater Franz Josef II. Eben 1938 noch ins Land migriert ist.
Genau, und er ist der Erste, auch, ich zitiere jetzt Karl Schmidt, ich mache es nicht gern, gerade weil wir auch vorhin vom Anschluss gesprochen haben, aber nicht, weil er dieses doch sehr gute Wort geprägt, tellurisch, also im Boden verankert. Also er ist so gesehen der erste Fürst, der auch räumlich in Liechtenstein verankert war und nicht nur ideell.
Das spielt offensichtlich in den Köpfen der Menschen eine große Rolle. Ich habe das einmal mit Überraschung festgestellt in Norwegen. Die haben ja, nachdem sie sich 1905 von Schweden abgespaltet haben, einen dänischen Prinzen zu ihrem König gemacht, der dann unter dem Herrschernamen Hakon der Siebte, Håkon.
Hakon?
Håkon.
Okay.
Regiert hat und der hat dann seinen Sohn mitgebracht, Alexander, den er Olaf genannt hat, und der Kronprinz Olaf hat dann wiederum einen Sohn bekommen, Harald, den jetzigen König.
Der Harry.
Harald der Fünfte. Und Harald der Fünfte war auch der erste königliche Prinz, der in Norwegen geboren worden ist, seit Schlag mich tot. Und dann haben die damals gerade irgendwo irgendwas renoviert und die, das war ein Museum und dann haben sie da die Initialen von den Prinzen da ad hoc mit irgendwelchen Ziegeln in die Mauer gemacht, weil sie so begeistert waren, dass das jetzt dass endlich wieder mal ein Thronfolger in Norwegen geboren war, wurde für Norwegen. Und wie du sagst, eben diese Verwurzelung spielt offensichtlich mentalitätsmäßig eine große Rolle.
Ja, wenn man sagt, der ist da schon entfremdet von uns. Ich denke da, ich lese gerade die 40 Tage von Musa Dag, vom Werfel, da geht es ja auch darum, dass der Protagonist ein Armenier ist, der aber in Frankreich ganz lange schon lebt und eine französische Frau hat und der dann auch versucht oder der auch durch die tragischen Ereignisse, dem Völkermord 1915, wieder mehr zum Armenier wird und aber gleichzeitig am Anfang noch nicht wahrgenommen wurde als Armenier und erst durch das gemeinsame Schicksal wieder als Armenier auch akzeptiert wurde und davor galt er als jemand, der sich vom eigenen Volk entfremdet hatte.
Es sind oft in der Geschichte, habe ich festgestellt, persönliche Empirie, so Leute mit einer nicht dem, was man aus einem ethnografischen, nationalistischen Motiv heraus astreine Biografie nennen würde, die dann als Katalysator für eben solche Bewegungen dienen, die sich da teilweise auch selbst mit neu erfinden in ihrer Identität und da andere mitreißen. Ich finde das immer wieder spannend.
Es gibt ja auch soziologische Studien, dass diejenigen, die am stärksten am Rand sind, sich dann oft am stärksten identifizieren mit einer Gruppe. Also zum Beispiel bei Fußballfantum, dass diejenigen, die vielleicht, vielleicht irgendwie innerhalb der Gruppe von einem Fußball-Fanclub nicht den höchsten Stellenwert haben, vielleicht ein bisschen Außenseiter sind, weil sie nicht cool sind oder sonst aus welchen Gründen auch immer. Und die identifizieren sich dann aber am stärksten mit der Gruppe. Und dass das in ganz vielen Gruppen auch so ist, dass diejenigen, die eigentlich am Rand sind, die nicht gesettelt sind, dafür am meisten zeigen wollen, dass sie eh Teil davon sind.
Ja,
das also ist nicht nur persönliche Empirie, sehr schönes Wort, aber persönliche Empirie, es klingt fast so gut wie alternative Fakten.
Ja, oder stichhaltige Gerüchte. Ja. man will sich nicht zu sehr festnageln lassen, aber wir haben, glaube ich, eh schon mal drüber geredet, auch über soziale Aufsteiger und das Ausmaß, wie sie häufig ein System unterstützen, das sie selber überwunden haben.
Da sind wir dann jetzt auch bei dem Dostojewski-Zitat: Ich habe Geld verwendet, das ich nicht habe, um Menschen zu beeindrucken, die ich nicht mag. Ich glaube, das war bei den Brüdern Karamasow, bin ich aber nicht 100% sicher, oder was beim Idiot, egal. Als allerletztes noch, du hast vorhin vom Strafrecht gesprochen, da hätte ich jetzt noch einen letzten Punkt. Was ist denn, wenn jemand, Gott bewahre, es wird doch niemand tun, aber in der grauen Theorie des Lehrsals beispielsweise, es wagt, den Fürsten zu beleidigen?
Ja, die Liechtensteiner haben österreichisches Strafrecht mit ein paar Ausnahmen, eben wie zum Beispiel die Fristenlösung oder auch Beleidigung des Bundesheeres, weil sie ja keine Armee haben, aber die Beleidigung des Landesfürsten wird bestraft wie die Beleidigung des Bundespräsidenten in Österreich.
Wie wird denn die? Was ist, wenn ich den Herrn Van der Bellen in einer grauen Theorie-Parallelwelt beleidigen würde?
Ja, das ist ein Ermächtigungsdelikt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, wenn sie davon Kenntnis erlangt, geht zum Bundespräsidenten und bittet um Ermächtigung zur Strafverfolgung.
Und dann kann er Größe zeigen und sagen, das ist doch nicht so schlimm, wir leben in einem demokratischen Land, wo man eben auch die Meinungsfreiheit hochhält. Und wenn er mich beleidigt, glaubt, er muss das tun, ich zeige die Größe, dass ich sage, ach, den braucht er nicht strafrechtlich zu verfolgen.
Wie es bei so vielen Dingen gibt es da auch einen Usus, beim ersten Mal erteilt er normalerweise die Ermächtigung nicht und wenn es dann zu wiederholten Beflegelungen kommt, dann im Interesse des Amtes schon. Es gibt auch seltene Fälle, in denen der Nationalrat oder der Hauptausschuss des Nationalrates dann die Ermächtigung erteilt hat, weil man auch den Nationalrat nicht beleidigen kann und da gibt es halt ein, zwei moralisch derangierte Persönlichkeiten, die nicht an sich halten können und halt irgendwelche Geschichten. Also lustigerweise.
Aber wie beleidigt man den Nationalrat? Wenn man sagt, das sind alles Trotteln, die da sitzen. In der grauen Theorie habe ich natürlich nicht gesagt.
Wenn man mal Chefredakteur einer österreichischen Zeitung gewesen ist, dann kriegt man sehr viel spannende Post und unter anderem mittlerweile nimmer, ich frage mich, ob er tot ist, aber das war schon ein bisschen älteres Kaliber, das war ein bisschen spannend. Ich sage jetzt halt einfach mal Spinner, der an Gott und die Welt irgendwelche Briefe verschickt hat, in denen er sich selber als Volksanwalt bezeichnet hat, was er natürlich nie war, und irgendwelche absurden weltverschwörerischen Geschichten eingeschrieben hat, Freimaurer und sonstige Sachen schon wissen. Und
dann ich glaube, von dem kriege ich auch Mails.
Dann habe ich den gegoogelt und das Erste, was ich von ihm gefunden habe, war ein Beschluss des Hauptausschusses des Nationalrats seiner Strafverfolgung wegen Beleidigung des Nationalrates. Und wo, glaube ich, wenn man auf der Parlamentswebseite sowas sucht, da gibt es nicht sehr viele Fälle. Also das muss man schon geschafft haben. Aber er hat es so weit gebracht.
Ja. Letztes noch zum Thema Strafrecht. Man würde ja nicht glauben, dass es passiert, aber es ist mal passiert. Es gab mal in Liechtenstein einen Putschversuch.
Ja, tatsächlich. Auch in Liechtenstein hat es so etwas wie eine völkische Bewegung gegeben, die da versucht haben, sich zu etablieren. Und die sind dann von den Klerikalen niedergeschlagen worden, was auch dazu geführt hat, dass die liechtensteinische Verfassung sehr lange, nicht einmal die Verfassung, glaube ich, sondern das Wahlgesetz, man möge mich nicht darauf festnageln, sehr lange eine sehr hohe Einzugshürde in den Landtag gekannt hat, die dann der Staatsgerichtshof irgendwann reduziert hat. Ich glaube, es waren 18%.
Ja, weil ja diese ganz hohen Hürden dann schon irgendwo nicht ganz demokratisch sind. Das heißt nicht, dass jeder Wappler da reinkommen muss, aber wenn man eine ganz hohe Hürde hat, heißt das ja auch, dass man wirklich signifikante Anteile der Bevölkerung von der indirekten Repräsentation bzw. auch der direkten Repräsentation im jeweiligen Parlament ausschließt.
Das also hat immer die Türkei hat ja 10%,
ist ja auch relativ hoch.
Die Türkei wollen keine Kurden im Parlament haben und die Liechtensteiner wollten keine Nazis drin haben.
Und in der Türkei hat es dann auch nicht geklappt, weil dann einfach auch viele Türken die kurdische Partei gewählt haben, viele modernere Türken und sich mit der identifizieren konnten, weil ja nicht alle ethnonationalistisch denken. Und dann hat man die HDP, ich glaube, sie ist verboten worden dann auch später. Ja. Also selbst wenn das, und das ist ja auch ein bisschen auch die Debatte mit der AfD, wenn sie dann zu viele Leute hat, dann überlegt man, verdammt, was machen wir jetzt? Ja, und jetzt wird darüber gesprochen, ob man sie verbietet. Ich glaube nicht, dass das, also wenn, also, dann ist es dafür zu spät.
Wenn man sich die Verbotsverfahren gegen die NPD vom Bundesverfassungsgericht anschaut, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit solchen Ideen. Aber ja, spannend, um wieder auf Liechtenstein zurückzukommen, vielleicht abschließend, wenn es jemanden interessiert, die Fragmentierung des liechtensteinischen Parteiensystems in den letzten Jahren, auch mit populistischen Parteien, wirklich spannende Geschichte, kann man sich anschauen. Ich finde, der liechtensteinische Parlamentarismus ist für die Größe des Landes eigentlich qualitativ sehr hochwertig. Sie haben vor ein paar Jahren ein Misstrauensvotum gegen die Außenministerin gehabt, aufgrund mehrerer Verfehlungen. Und ich habe mir diese Debatte in Teilen angeschaut und muss sagen, das war eine sehr ernstzunehmende Geschichte, wo man halt wirklich mit jemandem, den man halt auch sehr nahe kennt, und Liechtenstein ist noch kleiner als Vorarlberg, respektvoll, aber kritisch umgegangen ist und hat wirklich die richtigen Fragen gestellt hat. Und es war jetzt keine öffentliche Hinrichtung aller U-Ausschusskritik, wie sie manchmal kommt, sondern es war halt wirklich eine Auseinandersetzung mit späßen Ausgaben und vernichteten Dokumenten, wie sie vielleicht größere Staaten auch führen sollten, wenn sie mal so weit kommen. Und übrigens dann hat der Stellvertreter des Landesfürsten diesem Misstrauensvotum auch seinen Sanktus gegeben und die Abberufung durchgewunken. Und das war ja damals auch 2003 so ein Kritikpunkt, dass eben der Fürst noch zustimmen muss, wenn der Landtag schon das Misstrauen ausgesprochen hat. Aber in dem Fall, ja, ich meine, in was für einer Situation ist ein Fürst, der auch die Regierung nicht unmittelbar ernennt, sondern dem Landtag zur Wahl vorschlägt, in der Lage, ein Regierungsmitglied zu halten, das nicht mehr das Vertrauen des Landtages genießt. Ja, ich meine, ich verstehe schon den Kritikpunkt an dieser Bestimmung, aber in realpolitisch glaube ich nicht, dass das irgendwann mal eine Rolle spielen würde, weil eben ein Landtag, der ja normalerweise auch die Regierungsmehrheit stützt, seltenst jemanden abberufen wird. Also jetzt Misstrauensvoten sind jetzt in Liechtenstein auch nicht an der Tagesordnung, genauso wenig wie bei uns. Und wenn es einmal so weit ist, dann schaue ich mal das Staatsoberhaupt an, dass sich dann mit demjenigen, der die Mehrheit verloren hat, auf den Backel haut und sagt, nein, also ich finde das super, dass die so viel Geld für Beratungen und Frisuren ausgeben hat.
War nicht die Abwahl von Sebastian Kurz, das Misstrauensvotum, das erste?
Ja.
In der österreichischen Geschichte,
ja. Also es war ja nicht nur, es war ein, nicht nur eine Abwahl von ihm, und der Nationalrat kann ja auch nicht
gefühlt abwählen. Gefühlt war es von ihm, ja.
Sondern
Misstrauensantrag,
der National, ja. Nein, nicht einmal, es gibt ja nicht einmal ein Misstrauens, also konkret ist es das Versagen des Vertrauens. Der Nationalrat hat einen Beschluss gefasst, dass er der Bundesregierung das Vertrauen versagt, und daraufhin hat der Herr Bundespräsident der Verfassung entsprechend die Regierung des Amtes enthoben.
Was ich zum Abschluss jetzt noch sehr interessant fand, auch im Museum, war, deine Frau hat darauf hingewiesen, es ist ja bei Museen sehr oft auch interessant, worüber man nicht spricht. Und es wurde sehr viel gesprochen im Museum über die starke industrielle Basis von Liechtenstein, eben Unternehmen wie Hilti beispielsweise. Man konnte auch etwas zu Swarovski sehen beispielsweise, also ganz viele Unternehmen, dass Liechtenstein auch eine starke Industrie hat. Was relativ wenig, wenn nicht sogar überhaupt nicht thematisiert wurde, war der Bankensektor. Und was ich daran auch so interessant von einem Museum war, dieses Realisieren, dass dieses Land eigentlich nicht immer schon sehr wohlhabend war, sondern eigentlich sehr lange die Bevölkerung sehr arm war. Und eigentlich diesen Wohlstand, den man heute mit Liechtenstein fast schon reflexartig assoziiert, noch nicht so lange hat.
Na, Liechtenstein war wirklich lange sehr arm, auch ein Grund, warum die Fürsten dort nicht hingezogen sind. Und der Fürst hat dieses Land auch immer wieder finanziell gestützt. Liechtenstein war ja mit Österreich in einer Zollunion, und nach dem Ersten Weltkrieg haben sie natürlich die entsprechenden Probleme gehabt. Sie haben sich in der Schweiz verschuldet, um Lebensmittel kaufen zu können und die Beamtengehälter zahlen zu können. Und dann ist die Krone implodiert.
Und von welcher Zeit reden wir jetzt?
Von 1919 bis 1923.
Genau, weil wir hatten ja ursprünglich ein Zollabkommen mit, also wir, Österreich hatte ursprünglich ein Zollabkommen mit Liechtenstein, und dann in den 20ern hat Liechtenstein ja das mit Österreich gekündigt und stattdessen anscheinend, fast, man hätte ja auch mit beiden eins haben können, aber stattdessen eben mit der Schweiz eins abgeschlossen.
Ja, sie haben halt Zollabkommen, ist halt, man kann natürlich Zollabkommen mit vielen haben, aber es war halt einfach wirklich ein mehr oder weniger ein Komplettanschluss ans Wirtschafts- und Währungsgebiet jeweils. Und den kannst du dann mit beiden haben.
Ja, aber man hat da ja eben, man hat gesehen, okay, Österreich nach dem Ersten Weltkrieg liegt am Boden, dann geht man doch lieber zur Schweiz.
Oder ja,
hat
vor eine allem Verbindung mit beiden Ländern. Für Liechtenstein war es natürlich schon problematisch. Man kann jetzt schon sagen, ja, sie haben die mit Flinten fahren die Fronten gewechselt, aber nichts funktioniert. Ich meine, die haben,
ist nicht nachvollziehbar.
Gewusst, die haben nicht gewusst, wie sie ihre Leute ernähren sollen und haben nicht gewusst, wie sie die Kredite zahlen sollen, dass sie ihre Leute ernähren sollen. Der Fürst, der auch nicht so wahnsinnig viel. Ich meine, du hast natürlich Ländereien und Ding und Dang, aber für den war das auch alles in der Schwebe. Der hat dann Familienschmuck in Belgien verkauft, damit er dem Land das Geld geben konnte, damit sie diesen Kredit bedienen können. Und dann war diese Verfassungsfrage natürlich, weil Liechtenstein halt eher so eine Vormärzverfassung hatte bis dorthin. Im Landtag hat es
noch. Also eine absolutistische?
Ja, nein, nicht ganz, aber schon. Es hat, glaube ich, 12 Abgeordnete gegeben, die vom Volk gewählt waren und 3, die der Fürst ernannt hat. Dann hat es einen Landesverweser gegeben und es war halt nicht wirklich so eine moderne staatliche Verfassung. Und dann wollte das Volk halt mehr Mitbestimmungsrechte. Der Fürst hat ihnen diesen Kredit gegeben. Dann war sich nicht sicher, ja, wie lange bin ich überhaupt noch Fürst? Dann
aber der Fürst hat 1921 auch demokratische Elemente eingeführt, ja, weil er genau gewusst hat, Moment einmal, jetzt nach dem Ersten Weltkrieg zerbricht die Monarchie oder wird zumindest stark aufgeweicht in vielen Ländern. Sie ist zerbrochen in Österreich-Ungarn bekanntermaßen und einfach erkannt hat, die Zeichen der Zeit, ich muss jetzt das anpassen, weil sonst könnte ich da dominoeffektmäßig der Nächste sein.
Ja, der Fürst war damals auch schon sehr alt, da kann man auch sagen, wie viel hat der Fürst gemacht, wie viel seine Erben, aber Johann II. Hat dann diese neue Verfassung 1921 eben der zugestimmt, hat auch eben diesen Kredit organisiert und hat dann 1923, da war glaube ich sein Regierungsjubiläum, der hat ja länger regiert als Franz Josef in Österreich, da hat er dann diesen restlichen Kredit gestundet als Feier seines Regierungsjubiläums. Aber Liechtenstein war nicht sehr reich und auch als die Liechtensteiner 1938 nach Vaduz gezogen sind in dieses zugige alte Schloss, man muss jetzt kein Mitleid mit Milliardären haben, aber damals waren sie keine und da haben sie dann auch Bilder und sonstige Sachen verkaufen müssen, um sich über Wasser zu halten und dieser Reichtum des Landes hat dann einerseits eben aus diesem Ausbau der Industrie heraus stattgefunden, aber eben auch über den Bankensektor und natürlich über die niedrigen Steuern, die in Liechtenstein erhoben werden und über sehr viel Blut und Schwarzgeld, das aus aller Welt in dieses Land geflossen ist. Und ja, dieses Thema wird natürlich ausgeklammert.
Und jetzt wirklich zum Abschluss. Ich habe ja vorhin gesagt, wir waren heute in 3 Ländern. Österreich, Liechtenstein. Wir waren noch ganz kurz ein bisschen in der Schweiz. Das fand ich mich auch sehr interessant, dass da Absperrungen sind für Panzer. Also, dass die Schweiz ihr Territorium so verteidigt eigentlich, dass das heißt, wenn da jetzt über Österreich der Feind kommt und auch über Liechtenstein, dann beginnt die Verteidigung nicht schon in Liechtenstein, sondern wirklich erst an der Grenze zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Also man hat Panzerabsperrungen auf der Seite und die Straße selbst würde man, wie du mir erklärt hast, dann eben sprengen, dann auch entsprechend auch so absichern, dass Panzer da nicht einfach so rüber können. Aber die Verteidigung der Schweiz beginnt nicht wie damals von Deutschland am Hindukusch, also eben vorgelagert, sondern wirklich an der Grenze Liechtenstein-Schweiz.
Das liegt ja daran, dass die Schweiz neutral ist und natürlich mit Liechtenstein kein Verteidigungsabkommen hat und nicht einfach in Liechtenstein einmarschieren kann. Die Schweiz kann nur ihr eigenes Territorium verteidigen und das tut sie dort, wobei das mittlerweile eher museale Komplexe sind. Aber es gibt dort eben, wie gesagt, diese Panzersperren gleich hinter der liechtensteinischen Grenze bei Balzers, die da zwischen Berg und Rhein hinüberlaufen, wo eben auch das Elhorn liegt. Das ist ein leicht vorgelagerter Hügel, der früher liechtensteinisch war, wo die Liechtensteiner auch Gebiete abgetreten haben in die Schweiz, um die Verteidigungsfähigkeit zu erleichtern. Die Schweiz hat das nicht mit anderen Gebietsteilen kompensiert. Und weiter hinten, da sind wir dann nicht hingefahren, das ist schon Kanton Graubünden, da geht dann die Straße nach oben, oben, oben. Und oben ist dann die Festung Luzisteig und da wird dann der Eingang nach Graubünden verteidigt. Da hat schon Napoleon durchmarschiert. Und da gibt es eben noch immer einen Waffenplatz und noch immer eine Kaserne und man sieht diese Festungsanlagen, aber das hat natürlich in der heutigen Sicherheitsthematik keine wirkliche Bedeutung mehr. Aber es ist spannend, das zu sehen, wie öffentlich und offensiv die Schweiz sich doch da verteidigt hat, weil man sieht ja im Felsen drüber dann die Geschützstellungen, die ehemaligen, wo man dann eben auch anrückende Feinde unter Beschuss nehmen hätte können.
Das nennt man in den internationalen Beziehungen Deterrence, also Abschreckung. Man zeigt sogar, was man tun würde und dass man gewillt ist, das Territorium zu verteidigen und dass man auch entsprechende Pläne hat, das Territorium zu verteidigen. Das war im Übrigen auch, weil du Schweiz ansprichst und den aktuellen Sicherheitsdiskurs, war auch Thema bei der Ausarbeitung der österreichischen Sicherheitsstrategie, wo ich ja auch mitmachen darf und an der Erarbeitung, also zumindest bei dieser Steuerungsgruppe, ein bisschen meinen Senf dazugeben darf. Da war auch die Schweiz insofern Thema, weil selbst bei der Schweiz sich der Diskurs so weit geändert hat, dass man offen sagt, dass es gewisse konventionelle Bedrohungen gibt, gegen die sich die Schweiz nicht mehr oder eben gar nicht alleine wehren kann, sondern nur im Kampf der verbundenen Waffen mit anderen europäischen Großmächten, wenn nicht sogar im weiteren Sinne auch der NATO. Und das sind Überlegungen in der Schweiz, die wir natürlich auch mitreflektieren müssen, dass man auch in Österreich sagt, es gibt nun mal Bedrohungen, wo uns die Neutralität alleine nicht schützt und wo wir auch zumindest, selbst wenn wir nicht, natürlich nicht bei der NATO sind und ihr auch nicht beitreten werden, aber zumindest in der Lage sein müssen, im Fall eines Falles gemeinsam mit anderen zu kämpfen, weil die Neutralität hört ja dann auf, wenn ein neutrales Land angegriffen wird. Dann ist es natürlich nicht verpflichtet zu sagen, man möchte keine Hilfe von irgendwem anderen. Aber es gibt übrigens auch, jetzt habe ich wirklich den Bogen viel zu weit gespannt, aber weil mir das ad hoc einfällt, es gibt ja historische Beispiele, wo Länder sich von gewissen anderen Ländern nicht helfen wollten. Zum Beispiel Kuwait nach dem irakischen Überfall 1990 hat explizit gesagt, die Sicherheitsratsresolution soll einen Passus beinhalten, der sagt, dass Kuwait nur von den Ländern unterstützt werden kann, bei denen es auch zustimmt. Und das war in Diplomatensprache, Kuwait möchte nicht von Israel unterstützt werden. Lieber geht man unter gegen den Irak, als dass die Israelis einem helfen. Da haben wir jetzt wirklich den breiten Bogen sogar zum Nahostkonflikt gespannt, den wir aber hier explizit und bewusst nicht ansprechen, weil dieses Fass brauchen wir nicht aufmachen. Das war ein bisschen eine für mich Feel-Good-Folge, weil die Welt ist gerade eh mühsam genug. Und dann über lichtensteinisches Verhältnis zwischen Volk und Fürsten zu sprechen und auch ein bisschen die Frage, ob Vorarlberg und die Vorarlberger eine Nation sind, das ist dann noch ein bisschen Feel-Good-Content und vielleicht ist das für die Hörerinnen und Hörer da draußen auch ein bisschen Feel-Good-Content, dass wir bewusst nicht gleich voll hineingegangen sind in die ganzen anderen schwierigen Themen heutzutage und ein bisschen in Themen, die nicht ganz 100% leicht sind, aber doch um einiges leichter als all das andere, was man in Zeitungen wie beispielsweise der Neuen lesen kann.
Konstitutioneller Eskapismus.
Ja, das hast du schön gesagt, das ist ein schönes Schlusswort. Danke, dass ihr dabei wart. Die Folge hat ein bisschen länger gedauert, aber wenn ich schon den Moser da im rechten Winkel zu mir auf einer Couch sitzen habe, dann muss ich die Gelegenheit nützen und dann will man ja gar nicht erst aufhören. Also diese Folge könnte für mich noch stundenlang weitergehen. Aber erstens wollen wir noch was essen. Zweitens wollen wir auch mit deiner Frau noch ein bisschen quatschen, die jetzt eben, ich will nicht sagen verbannt wurde, aber zumindest höflich gefragt wurde, ob sie zumindest für die Dauer der Aufnahme kurz woanders hingehen könnte. Und wir werden sie jetzt höflich fragen, ob sie wieder zu uns kommt, sich zum Abend dazu gesellt. Ja, es ist wirklich schön, hier in Vorarlberg zu sein. Ich werde öfter kommen. Vielleicht ist dann auch das Wetter ein bisschen besser. Aber es ist wenigstens gescheites Novemberwetter, weil das dachte ich mir jetzt auch im Oktober. Das ist ja kein Oktober, wenn es da irgendwie 14 Grad hat. Und wenn es irgendwie nie regnet gefühlt und dergleichen. Also ich finde das schön an Österreich ja, dass wir 4 Jahreszeiten haben.
Noch,
ja. Aber wir werden jetzt auch nicht über den Klimawandel sprechen und dergleichen. Schön, dass ihr alle dabei wart, mitgehört habt. Schön, dass du da bist in Vorarlberg und dass ich da sein darf in Vorarlberg. Es ist sehr schön da und es freut mich sehr. Und in diesem Sinne, was sage ich mir am Schluss?
Ja. Liebe Grüße aus Wien, aber du bist ja nicht in Wien.
Ein Ciao aus Feldkirch.
Und Bussi Baba aus demselben Ort.
Hallo, kurze Schlussbemerkung nach der Schlussbemerkung noch. Ihr habt es am Anfang gemerkt, ich habe diesmal einen anderen Beginn genommen beim Schneiden, nämlich den Anfang von der Vorarlberger Landeshymne. Ich bin als Wiener ein bisschen neidisch, dass alle anderen Bundesländer eine eigene Hymne haben. Vorschläge für eine Wiener Hymne werden gerne entgegengenommen, solange wir aber keine offizielle haben und nur so inoffizielle wie Wiener Blut von Falco und dergleichen, bleibe ich jetzt bei meinem Neid auf die Vorarlberger, die eine haben. Und als letztes Bonusmaterial spiele ich jetzt noch ganz am Ende den Rest von der Vorarlberger Landeshymne vor. Ich hoffe, das Land Vorarlberg ist mir nicht gram. Ich habe es von ihrer Website genommen. Einen entsprechenden Link findet ihr bei den Shownotes.
Tandem Duft, oh, vor allem. lieber Vater.